Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Kommt rein, wie man bei uns sagt. Hier ist mal wieder eine neue Folge Chevrotain. Und wie immer bin ich nicht alleine hier. Ich bin Pascal, aber ich habe auch wie immer Uwe dabei,
Hallo.
Christian
Hi.
und Stefanie.
Hallo.
Wir reden heute über Stargate SG-1, Staffel 5, Episode 3, Das Opfer, was offensichtlich hauptsächlich den Mensch beschreibt, der den Titel hat übersetzen müssen, um das schon mal vorwegzunehmen. Im Original heißt die Folge Ascension. Das Drehbuch ist von Robert C. Cooper und Regie hat Major Martin Wood geführt. Den Audiokommentar zu dieser Staffel haben angemessenerweise dann auch Martin Wood, James Titchener und Amanda Tapping, um die es in dieser Folge im Wesentlichen geht, aufgenommen. Die Erstausstrahlung in den USA war der 13.07.2001 und in Deutschland fast ein Jahr später der 8. Mai 2002, und entsprechend des Erstausstrahlungszeitrahmens in den USA spielt das Ganze auch in 2001, und worum es genau geht, erzählt uns Christian.
Jawohl. SG-1 ist mal wieder unterwegs und untersucht ein antiker Gebäude auf dem Planeten Velona. Sam wird dabei von einem unbekannten Wesen befallen und wird bewusstlos von Daniel aufgefunden. Zurück auf der Erde kann Janet nichts finden, trotzdem wird Sam zunächst zurückgestellt und darf auch nicht auf den Planeten zurückkehren. Typisch Nerd, weiß sie nun nicht, was sie nun tun soll, und fährt nach Hause. Dort begegnet ihr am nächsten Morgen ein unbekannter Mann, der anscheinend gegenüber allen anderen Menschen nicht sichtbar ist. Auch eine Kameraüberwachung ihres Hauses kann ihn nicht sichtbar machen. Er stellt sich als ein aufgestiegenes Wesen namens Orlin heraus und ist sehr persönlich an Carter interessiert. Nachdem die Kameras wieder abgebaut wurden, zeigt er sich wieder und gibt sogar sein höheres Sein auf, um mit Carter zusammen sein zu können. Sein Schicksal ist ein tragisches. Er half den Menschen auf dem Planeten Velona, eine Waffe zu entwickeln, um sich gegen die Go'ul zu verteidigen zu können. Die örtlichen Menschen setzten sie jedoch ein, um andere Planeten zu erobern. Die anderen Antiker zerstörten daraufhin die außerirdische Zivilisation, und Orlin wurde beauftragt, die Waffe zu vernichten. Daher hat Orlin sich auch in Carter hineinversetzt, um sie aufzuhalten. Sie versuchte, einen Aquada-Reaktor mit der Waffe zu verknüpfen. Auf der Erde taucht daraufhin aus dem Nichts Kyo auf. Es stellt sich heraus, dass nicht alle Überwachungsmöglichkeiten entfernt wurden, und Simmons erfährt dadurch von der Existenz Orlins, den er natürlich sofort befragen möchte. Carter soll ihn überzeugen, freiwillig mitzukommen, und geht in ihr Haus, um ihn zu überzeugen. Dort findet sie im Keller, wo er ganz der MacGyver aus Sams Toaster und ein paar Bestellungen aus dem Internet ein kleines Stargate gebaut hat. Sie reisen damit zurück auf den Planeten, um SG-16 aufzuhalten, die Waffe in Betrieb zu nehmen. Orlin opfert sich dabei, er wird tödlich angeschossen. Die Antiker jedoch begnadigen ihn daraufhin, sodass er den überladenen Aquada-Reaktor rechtzeitig entfernen kann. Die Waffe wird in diesem Zuge auch zerstört, und alle können nach Hause. Ende.
Du hast sehr geschickt Q schon eingebaut.
Ups, habe ich dann den Namen verwechselt? Das tut mir leid. Das war keine Absicht.
Sehr, sehr subtil, wie immer.
Ja, ich finde es ja
Aber
sehr spannend, dass wir hier die Folge haben, wo wir neben Omar Desala, die ja nur so ein bisschen, da ist so ein Lichtwesen, tatsächlich mal ein bisschen mehr erfahren von den ganzen Aufgestiegenen, was da so abgeht, dass die Regeln haben, wie die so ticken. Und dass es die Folge ist, wo sie John Delancey mit reinbringen. Ach. Der dachte sich doch auch irgendwie, das Thema kommt mir irgendwoher bekannt vor.
Ach was. Das bilden wir uns nur ein. Das ist ein ganz anderes Wesen, was sich über alle Regeln hinwegsetzt. Ah, verdammt.
Ja, also man könnte die Besetzung von Simmons schon fast so ein bisschen als Star Trek Easter Egg für Fans wahrnehmen. Das ist schon.
Es trifft's schon sehr. Das muss man so sagen, wie es ist. Ohne Interpretation oder ohne irgendwie Willen oder das rein zu interpretieren, was wir ja nie, auch nie tun, natürlich. Aber in dem Fall.
Ja, aber ganz ernsthaft auch, man muss es schon sagen, eine gewisse Inspiration lässt sich da ja schon erkennen. Ich habe irgendein Pantheon von aufgestiegenen, weiterentwickelten Wesen, die offensichtlich allmächtig sind und mit dem Fingerschnippen tun können, was sie auch wollen, die grundsätzlich sich normalerweise aus dem Leben der Sterblichen raushalten, bis auf einen, der sich schönes Dr. Who-Zitat, he does nothing beside that, nothing but interfere, so, genau. So, wir haben diese übermächtigen Wesen, die oft auch irgendwie mit weißen Lichtblitzen zu tun haben und die aber so ein Set von Regeln haben, und wenn einer dagegen verstößt, dann gibt's Ärger und dann wird er verbannt. Das kommt mir alles verdammt bekannt vor.
Minimal.
Das Schöne ist ja, dass ich zum Trekkie erst lange, lange nach Stargate-Fan wurde.
Also ich glaube auch, das ist der erste Rewatch, wo ich Q wirklich so präsent habe, dass ich das bewusst mitgekriegt habe. Ja.
Das ist halt das Ding. Also ich habe das Q-Kontinuum erst kennengelernt, lange nachdem ich Stargate einmal durchgeguckt hatte. Und dazu John DeLancey hatte ich halt auch als Simmons schon viel länger gekannt als Q. Deswegen funktioniert das bei mir, die Assoziation, wenn überhaupt, eher andersrum. Aber ja, also wenn man sich die Zeitlinie anguckt, wann diese Sachen produziert wurden, wie gesagt, man könnte meinen, da wurde Inspiration genommen, was ja auch völlig okay ist.
Ja. Kann man nichts gegen sagen. Wollte John DeLancey auch selbst so, weil ursprünglich war er als Militär vorgesehen. Oder als Richtiger. Und da hat er gemeint, nee, ich will Anzug tragen. Also ich will mysteriös wirken, ich möchte wunderbar wirken, ich möchte Anzug tragen.
Ja.
Er ist ja eigentlich Colonel. Also vom Militärrang ist er ja ein Militär vom Rang her. Aber dafür haben wir ja den schönen
NID. Beim NID.
Irgendwas Besonderes, Mysteriöses muss er dann schon haben. Aber ich frag mich ja, also in meinem Fanhirn stellt sich das hier Ganze ja so dar. Die haben überlegt, wir brauchen hier Orlin, wir müssen den casten. Lustiges Easter Egg, lass doch John DeLancey nehmen. Und dann hat er gesagt, ah nee, kommt. Die Rolle habe ich jetzt lange genug gespielt. Hart gewesen. Nee, natürlich. Aber wie gesagt, ich find's sehr spaßig, dass das halt auch noch die gleiche Folge ist, wo er dann auftritt und es dann auch tatsächlich genau darum geht und er nicht wegen was ganz anderem eingeführt wurde.
Yep.
Aber einen grandiosen Job macht er. Also die Folge, die Figur des Simmons, dieses Düstere, dieses Bösewicht, der aber auch nur aus unserer Sicht böse ist, weil er halt andere Interessen verfolgt als unsere Helden. So ein,
halt.
So ein bisschen eiskalt halt auch. Ja, in der Rolle ist er halt dann doch nochmal deutlich anders als die Star Trek-Figur Q, die wir kennen, die ein bisschen mehr quirky ist und nur Blödsinn im Kopf hat. Hier ist er halt sehr ernst, sehr trocken, aber halt auch kalt. Das ist, aber das nimmst du ihm ab.
Ja, locker. Aber eigentlich ist es eine Sam-Charakterfolge, also Deep-Charakterfolge.
Oh ja.
In vieler Hinsicht. Also ganz von Anfang an fand ich es ja auch schon schön, wie sie uns Nerds da abgeholt haben und einfach uns gezeigt haben, so, Moment, ich habe meine Aufgabe verloren, was mache ich jetzt eigentlich?
Ja, wer macht das doch immer? 4 Staffeln lang ist als Running Gag gehabt, dass wenn alle Urlaub machen, dass Sam im Labor steht.
Ja.
Ne, so, sie ist so sehr reingenördet in ihren Job, so sehr da auch irgendwie reinkommittet. Hobbys, Freizeit, Freunde, Familie, das scheint sie alles nicht so wirklich zu haben, weil sie ist ja immer am Arbeiten. Und jetzt wird sie plötzlich gezwungen, geh mal nach Hause und take it easy. Was im Englischen. Entspann dich mal. Ja, dass sie da so ein bisschen verloren dasteht, das ist was man schon ein bisschen nachfühlen kann.
Ganz bisschen.
Deswegen hat Amanda Tapping auch so Probleme, dass Carter ein Haus hat und nicht einfach nur so eine kleine Wohnung, die spärlich möbliert ist, weil sie ja eigentlich immer im Stargate Center ist. Aber sie hat sich das dann schön geredet, dass es eigentlich das Haus von ihrem Vater war, und da der ja zu den Tok'ra gegangen ist, hat sie dann das Haus übernommen.
Ja, da hat sie halt echt einen Punkt. Ich meine, das eine Ding ist vielleicht ein großes Haus zu haben, aber das zweite ist halt, wenn du so für deinen Job lebst, warum ist es so eingerichtet und hat so viele Dinge rumstehen und so viele Dekorationen und Bilder an der Wand und sonst was, wenn du dich da ja kaum aufhältst, dann würde man es zumindest spartanischer erwarten. Ja. Aber mein Lieblingsdetail an der Folge ist aber auch tatsächlich, wo diese ganze Dekoration halt auch herkam.
Also, oh ja, das
ist wirklich ganz, ganz spannend.
Richtig.
Bei den Bildern angefangen ist es ja so, dass es private Fotos von Amanda Tapping und von Carmen
Agenciano
sind. Ganz besonders wird ja ein Bild sogar im Fokus gezeigt, wo Carmen Agenciano mit einer jungen Dame zu sehen ist, die Sam hinreichend ähnlich sieht, dass du beim ersten Drübergucken nicht sofort bemerkst, dass das nicht ganz passt. Und das ist halt wohl eher mit seiner Nichte?
Stieftochter.
Und wenn du genauer guckst, würdest du denken, okay, das ist nicht Sam, aber keine Ahnung, irgendjemand anderes aus der Familie halt. Ne?
Das ist ja noch das Harmlose, was da rumsteht.
Mhm. Ja, ja. Und dann hatte Amanda Tapping dann im Audiokommentar ja auch erwähnt, dass sie die Gelegenheit genutzt hat. Und das habe ich, wie ich das gehört habe, so gefeiert. Alles das, was Fans ihr irgendwann mal geschenkt und geschickt und sonst haben, hat sie in dieses Haus platziert. Und hat all diese ganzen Dinge, die man ihr irgendwann mal zugeworfen hat aus dem Nerdtum, hat sie da irgendwo hingestellt, damit das mal sichtbar ist on camera. Und wow, finde ich das geil.
Ja. Das
ist super. Fand ich wirklich auch eine coole Idee.
Ja.
Und andere Fotos zeigen sie mit ihrem Urgroßvater, mit ihrem Großvater oder mit ihrer Oma oder so,
ja,
mit ihrer
Familie. Ja, noch irgendwie Family, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es waren sogar mehrere Familienmitglieder, die man von ihr da sehen kann, wenn man gut hinguckt.
Ja, in Audiokommentar hat es mehrfach auch gesagt, das ist das Bild, das ist das Bild.
Ihr und ihrem Zwillingsbruder.
Ah, ja, auch schön.
Genau.
Man kann die oft in der alten Qualität der damaligen DVDs und sowas halt auch, also die meisten Bilder, da siehst du gar nicht viel. Aber sie hat es dann ja erwähnt, so da ist das. Man sieht es gar nicht, aber wenn man es sehen könnte, wäre das ganz hübsch. So. Mhm. Aber ich kann mir ja vorstellen, dass es halt auch beim Dreh nett war, dass man dann sowas mal platzieren konnte und machen konnte.
Ja.
Und das Haus hatten sie ja eigentlich für die nächste Folge, in der man bei Fraser zu Hause ist, für Fraser ausgesucht. Es sollte eigentlich Frasers Haus werden.
Hm. Aber es war dann so cool, dass es für Sam gut gepasst hat. Wir wollten ja, das haben sie jetzt so direkt gesagt, aber die brauchten eine Location, wo man auch ein bisschen dieses Horror-Genre raushängen lassen kann, was sie am Anfang so ein bisschen spielen mit Orlin. wo ist er jetzt? Wo steckt er jetzt? Selbst in dieser einen Szene, wo Sam am Anfang denkt, sie hat jemanden gesehen, das war sogar auch schon der Schauspieler, der ist extra nur für den Tag ans Set gekommen, damit er da einmal an der Tür vorbeihuschen kann.
Wo sie im Bart ist, man sieht draußen beim Schwenk über die Tür einfach im Dunkeln so eine Silhouette stehen und beim nochmal erschrocken zurückschwenken, ist die Silhouette weg.
Genau, aber das war auch schon der Schauspieler. Das war halt irgendwie Siler, sondern...
Aber schönes Spiel halt mit der Kamera an der Stelle, mit einer Kamerafahrt hin und zurück. Er muss ja nur ins Dunkel verschwinden dann. Mhm. Und du hast sofort dieses Horror-Movie-Feeling natürlich.
Klar. Ja, das wollten sie ja auch erreichen. Ja. Also das war das Ziel.
Habe ich das richtig verstanden, dass sie das Haus irgendwie besorgt hatten und andersrum quasi drauf gekommen sind? Sie haben so ein paar Horrorszenen im Kopf gehabt und als sie das gekauft haben, das war wohl total spooky. Also sie hatten das Gefühl, das Haus war total spooky, hatte ich verstanden, weil als es leer war und schlecht beleuchtet und so weiter, hatten sie halt das Feeling, dass das würde gut für solche Szenen passen. Nachdem sie es jetzt vollgestellt haben mit Zeugs und ordentlich Lampen aufgehängt haben, war das natürlich gar nicht mehr so der Fall, aber
wobei ich auch sagen muss, ich finde das Konzept schon geil, so als Fernsehserie einfach mal so ein Haus zu kaufen. Ja, das ist jetzt unser Haus.
Ja, es ist halt das Ding, du hörst halt immer, ja, hier haben wir irgendwie Budget-Cut und da mussten wir sparen und da mussten wir sparen, aber trotzdem reden wir schon über gigantische Summen, die da auch ausgegeben werden.
Ja klar, wenn du halt irgendwie den Schauspielern, weiß es gar nicht, was in der Staffel mittlerweile die Gehälter waren, aber ich würde mal davon ausgehen, das werden irgendwie schon im Rahmen von sechsstellig pro Episode gewesen sein, dann kannst du halt auch mal für eine Episode oder... zwei, also die Wahrscheinlichkeit ist ja schon die, dass wir irgendwann nochmal bei Carter vorbeischauen werden, mal so ein Haus kaufen.
Ist halt nur krass, wenn du dann den Kontrast siehst und dann haben wir bei diesem Prop irgendwas von Hand geschnitzt, weil die 15 Euro, um das zu kaufen, war halt nicht mehr da. Wobei, bei dem Haus stelle ich mir natürlich dann schon die Frage, wenn die jetzt entscheiden, dass die das kaufen, dann kauft ihr, keine Ahnung, MGM das oder der Sender oder wie auch immer. Das wird ja wahrscheinlich dann irgendwie in Sendereigentum übergehen und auch für andere Drehs genutzt, oder nicht?
Ja, das ist das eine und das andere. Du kannst es halt, also ich meine, ein Haus verliert ja nicht an Wert, bloß weil es in der Fernsehsendung, also wenn du nicht vorhast, es abzureißen als Teil. während irgendwie so ein Prop kannst du halt im Zweifelsfall, musst du dir schon kreativ was einfallen lassen, wenn es nicht gerade der Prop mit den zwei blinkenden Röhren ist.
Ja, klar. Ja, was ich nur meinte ist, wenn die so ein Haus anschaffen, kann ich mir vorstellen, dass das einfach ein ganz anderer Topf ist. Wenn die Props für eine Folge bauen, dann gibt's ein Budget für eine Folge. Wenn sie so ein Haus kaufen, dann kann es sein, dass der Sender sagt, ja klar, kaufen wir das Haus, das können wir dann für die 12 anderen Projekte dann weiterverwerten. Ja. Und wie du sagst, wenn nicht, verkaufen wir es halt wieder. Eigentlich ist der Kostenpunkt ja nur der Aufwand des Abwickelns, ne?
Ja, genau. Hm.
Da frage ich mich aber, wie diese Props in das Regal kamen bei der Diskussion zwischen Jack und
Sarah. Ich weiß, auf was du hinaus möchtest. Ich also, habe es zuerst in deinen Notizen gelesen und dann bin ich im Audiokommentar an die Stelle gekommen.
Ja, weil ich bin jetzt an der Stelle davon ausgegangen, dass das Zeug immer schon im Haus stand, es ihnen nicht auffiel und dann fiel es ihnen auf, als sie dann mal geguckt haben, was auf diesen Kassetten steht. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben oder nicht gesehen haben, Jack und Sam reden ja nach dieser Installation, dieser Videoüberwachung kurz miteinander in dem Raum, wo ihr Computer steht. Dann steht Jack auf. Und
der hat in jedem Raum irgendwo was Computermäßiges stehen.
Auch wieder wahr.
dieses kleine, das Räumchen, das wirklich aussieht wie ein Büro. Das,
ja, genau, ja. Ja, genau, eher dieses kleinere Räumchen, wo dann dieses eine Bücherregal an der Wand steht und da stehen auch ein paar Videokassetten drin. Und wenn man dann
ganz genau oben im Regal, hinter Jacks ganz, Kopf.
Genau, wenn Jack aufsteht, oben im Regal, da stehen dann so ein paar sehr weiße Kassetten, wo man denkt so, hä? Da wurden
Titel weiße VHS, ja, weiße VHS-Kassetten, ja, die aussehen, als hätten sie eine weiße Hülle ohne Beschriftung, ja.
Genau, und das waren halt Kassetten für, sagen wir mal, Filme, die nicht jugendfrei sind.
In der Videonachbearbeitung gemacht worden? Oder
ja,
warum
ja.
Hat man die einfach
ja, das ist ihnen okay. Vorher nicht aufgefallen.
Die haben im Schnitt das festgestellt und gesagt, da müssen wir was machen. Aussage war, die Titel waren wohl so derb, dass sie sie echt nicht im Fernsehen zeigen konnten. Also war nicht nur irgendwie Porno, sondern vom Namen her schon wohl so übel, dass sie gesagt haben, nee, das geht gar nicht. Mhm. Und das, obwohl sie selbst gesagt haben, das hätte man wahrscheinlich in der VHS oder in der Fernsehausstrahlung nicht lesen können. Aber nein, wir machen es lieber weg, bevor es doch jemand identifiziert.
Ja, am Schluss kriegst du da Zeug noch irgendwie zensiert oder dein PG-13-Rating gekippt oder so und dann ist die Polen offen.
Wir reden ja über Amis, deswegen muss man da vorsichtig sein.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie kriegen die das Material zusammen für diese ganzen Props? Da läuft doch einer irgendwo über den Flohmarkt und macht einfach mal Kisten voll, oder? Oder
ja, gut, ich davon
bringt mal alle euren alten Filme mit.
Das Haus wahrscheinlich eigentlich schon mit
Teilen
von der Ausstattung gekauft haben.
Das könnte also natürlich auch sein.
Irgendwie so eine Haushaltsauflösung oder Nachlassbla gewesen sein. Und da wird halt relativ viel einfach schon drin gewesen sein.
Mhm. Ansonsten, ich meine, du hast halt auch irgendwelches Personal, das wahrscheinlich Zeug beschafft, um es da hinzustellen. Wenn das irgendeiner als Gag gemeint hätte, hätten sie es im Audiokommentar ja vielleicht erwähnt. Weil das war so mein Gedanke, hat da irgendeiner gedacht, das wäre witzig und hat es da hinten gestellt.
Ja, da hätten sie es anders gemacht, glaube ich. Hm. Da hätte er ja nicht den Hardcore-Kram genommen.
Ja, doch eben.
Das musst du doch davon ausgehen, dass der verschwindet.
Ja, man kann ja versuchen, was reinzuschmuggeln in die Szene.
Wir würden sowas tun.
Ja, aber okay, die eure These, dass die vielleicht das Haus einfach quasi möbliert übernommen haben, kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall hat Sam ja nicht nur sehr, sehr viele Computer da rumstehen, sondern auch sehr viele Bücher. Ich muss sagen, mich hat diese Aussage irritiert. Man muss ja immer bedenken, dass man fast 22 Jahre in die Vergangenheit gucken muss. Sie erwähnen, dass sie sehr viele Bücher hat. Okay, sie ist ein Nerd, sie ist ein Techie, man hat Fachbücher und so weiter auch. Aber sie hat so viele Computerbildschirme. Aus heutiger Sicht, und vor allem aus Sicht eines IT-Lers, muss ich sagen, ach so? Das wäre mir jetzt gar nicht so bewusst aufgefallen.
Nee, ist mir tatsächlich
oder stehen mehrere Computer raus. Ganz ehrlich, in dem ganzen Haus stehen weniger Bildschirme als hier in meinem Raum, in dem ich gerade sitze. Das ist aus heutiger Sicht halt auch irgendwie noch mal eine andere Hausnummer. Mit wie viele Displays haben wir da irgendwo rumstehen? Ja. Aber ja, wenn man dann drüber nachdenkt, genau, Christian hält gerade so ein Handy hoch, so ein Smartphone. Es stimmt aber schon, man hat nicht normalerweise 5 Tische mit so voll ausgestattet Bildschirm, Tastatur, Maus da rumstehen, quer durch die Wohnung verteilt. Nee, also wir haben 3. Einer ist Anne und 2 sind meine.
Büro, Keller, Spieltisch.
Genau, ich habe hier meinen Arbeitstisch und im Keller habe ich noch einen Arbeitstisch mit Computer und Gedöns und so. So auf so viele wie Sam komme ich jetzt dann doch nicht. Trotzdem, wie gesagt, also man ist vielleicht ist das die ITler-Brille an der Stelle, man ist nicht irritiert, dass die Kamera schwenkt und man mehrere Tische mit Bildschirm sieht.
Das auf jeden Fall.
Was ich sehr spannend finde, man sieht in dieser Folge auch nochmal, wie viel Mühe man sich hier in dieser Serie immer wieder macht, um auch kleine Story-Elemente später nochmal wieder aufzugreifen. Colonel Reynolds zum Beispiel, der hier jetzt SG-16 anführt und von dem ja extra auch erwähnt wird, er ist jetzt irgendwie besonders abgeordnet worden, um hier SG-16 zu führen, haben wir vorher schon mal gesehen. Damals noch als Major Reynolds, aber der ist tatsächlich, als es darum ging, die Sachen, die der NID geklaut hat, aufzufinden in Touchstone. Ich überlege gerade, wie es auf Deutsch hieß. Stephanie, du weißt das doch bestimmt.
Ist das mit dem Wettergerät?
Ja, genau.
Hieß er der Wetterstein oder so? Nee.
Nein, nein.
Das war irgendeine von denen mit dem mit schlecht übersetzten Titel. Das weiß ich noch. Naja, egal. Auf jeden Fall als SG-1 beim NID die gestohlenen, unter anderem das gestohlene Wettergerät gesucht hat, haben wir den schon mal gesehen. Da war er in Area 51 dafür zuständig, Leute, die da spontan vorbeikamen, durch die Gegend zu führen.
Ja, ich meine, wenn ich einen Schauspieler, der schon mal in meinem Serienuniversum vorgekommen ist, wiederverwende, ergibt das ja auch Sinn, das dann irgendwie passend einzubauen an der Stelle. Und warum, also, ja, natürlich, man hätte auch random jemanden neuen casten können, aber wie du sagst, es ist ganz nett, wenn man da so ein bisschen in sich geschlossen bleibt und Gesichter wieder sieht und das dann auch ein bisschen kohärent ist. Ich meine, da wurde da abkommandiert, um jetzt SG-16 zu führen, das ergibt total Sinn. Der ist der Spezialist hier für so Artefakte, die wir irgendwo finden. Dieses Artefakt können wir halt leider nicht hierher transportieren, dann schicken wir den halt hin.
Jo.
Stephanie hat doch jetzt bestimmt nebenher den Titel der Folge raus. Ich dachte.
Nope.
Nein, aber es nervt mich, dass er mir gerade nicht einfällt.
Das ist ein anderes Problem.
Da kann ich dir jetzt leider auch nicht mithelfen.
14.
14? Das zweite Tor?
Genau, das war, da hatte ich nämlich auch im Sinn, dass das zweite Tor ist. Ich war mir nur ganz 100% sicher. Aber apropos Übersetzung.
Ja.
Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, die Titelübersetzung ist mal wieder eine Katastrophe. Erstens, es nimmt natürlich mal wieder das Ende der Folge einfach sau unnötig vorweg. Wo ich mich wirklich frage, haben die Leute einfach Lack gesoffen oder was ist da los? Keine Ahnung. Ausnahmsweise, fairerweise, ist es wenigstens ein zentrales Element dieser Folge, dass sich Orlin am Schluss opfert. Von daher ist es wenigstens noch nicht mal ein irrelevanter Spoiler, sondern wenigstens ein relevanter Spoiler, den man hier als Folgentitel nimmt. Aber ich frage mich halt trotzdem, ob das sein muss.
Das bezieht sich quasi auf dieselbe Szene wie der original englische Titel. Er steigt ja wieder auf.
Ascension, ja gut, der Original.
Der Wille war da.
Bezieht sich ja nicht nur auf Orleans Aufstieg, sondern auch darauf, was passiert, wenn man den Aufstieg eines Volks beschleunigt.
Ach so, also ja.
Da geht's ja auch um das.
Es geht mir auf Aufstieg
im Endeffekt. Ja. Und das Element fehlt mir so ein bisschen in der Übersetzung.
Also mit Aufstieg hätte es ja auch eine wunderbare deutsche Übersetzung gegeben. Oder der Aufstieg von mir aus noch.
Also ja, warum nicht, ne?
Hätte wunderbar funktioniert.
Total. Aber wir wollten mehr Drama reinbringen und dass er sich opfert, ist natürlich dramatisch und ich glaube, im Audiokommentar haben sie am Schluss auch sich ein bisschen drüber amüsiert, dass es auch nicht so gesund ist, eine Beziehung anfangen zu wollen mit Sam Carter.
Ach so, stimmt. Ja,
das hat weil man dann stirbt.
Es ist nicht das erste Mal, dass es einen ihrer Partner kostet.
Ja. Und es wird nicht das letzte Mal.
Ja, aber ganz ehrlich, die Art, wie sie die Beziehung angefangen haben, wenn sie überhaupt eine Art von Beziehung war,
ich wollte gerade sagen, Carter sagt
nicht gesund. Sogar
noch mehrfach, dass es halt natürlich keine nicht. Ist.
Ja, ja.
Ich meine, er überschreitet jegliche Grenzen.
Absolut.
Sie sagt ja, bitte geh weg. Er hält sich nicht dran. Und dann manifestiert er sich ja einfach, ohne vorher irgendwie mit ihr zu reden oder zu kommunizieren, zu sagen, hey, ich würde jetzt gerne hier und whatever. Ist es okay für dich? Nein, er macht es einfach und er setzt voraus, dass es für sie okay ist. Ist es nicht. Das ist nicht romantisch.
Nein, überhaupt nicht.
Ich habe eine ganz interessante Einschätzung gelesen, die gesagt hat, man könnte das so interpretieren an der Stelle, dass diese Liebe, die er gegenüber Sam empfindet, auch eine Folge dieser dreiviertels fehlgeschlagenen Seelenverschmelzung ist, von der er hier spricht. Weil wenn sie das dann hinterher nochmal machen, versteht Sam zwar mehr, aber danach ist Orlin auch allgemein weniger creepy, ja. Er sagt zwar immer noch so, er will sie retten und überhaupt. Also er hat schon immer noch auch Gefühle für sie, aber es kommt weniger so dieses Psychogefühl auf.
Dass er creepy ist am Anfang, ich meine, er wirkt ja erstmal wie so ein Stalker, dann wie so jemand, der so besessen ist, total, und es ist natürlich alles total überzogen, aber es wird ja dargestellt,
als wäre es okay, ist es nicht.
Das meine ich nicht. Sam sagt auch mehrfach, wie er sich verhält, ist nicht okay. Was ich meine ist, es wird ja dargestellt relativ klar, als er meint das nicht böse, und das meint so ein Stalker natürlich auch nie, und er weiß es nicht besser. Also für mich war so die Subbotschaft halt mit dabei, keine Ahnung, wie lange der als übermächtiges Gottwesen alleine auf einem Wüstenplaneten war. Der hat keine Ahnung, wie man sich anderen Wesen gegenüber verhält. So
300, 400 Jahre.
Ja, ne, und er weiß halt nicht, wie Boundaries funktionieren, und er weiß es nicht besser, und das rettet so ein bisschen ihn als Charakter halt raus, dass es halt wirklich einfach gerade erst wieder lernt, wie man interagiert. Und am Schluss der Folge wirkt er dann ja auch schon viel normaler. Das ist für mich dann doch nochmal eine andere Nuance als ein Mensch, der sich so verhält. Der es besser wissen könnte.
Er hat auch gesagt, er hat ja Fernsehen gesehen, um zu lernen, wie man spricht und sowas, und wie man sich verhält. Aber
vielleicht hat er soziale Kontakte aus dem Fernsehen gelernt.
Er hat einfach nur irgendwie 400 Folgen Law and Order gesehen. Und zwar alles nur irgendwie hier der Teil, der sich mit Sexualdelikten beschäftigt.
Jetzt mal ganz ehrlich, wir reden von Anfang 2000ern. Wenn er das damalige Sat.1 und RTL Nachmittagsprogramm aus Deutschland geguckt hätte, wäre das auch total normales dann Verhalten gewesen.
Bei Sat.1 wäre Star Trek gewesen.
Ja, okay. Ich dachte jetzt gerade an diese ganzen Talkshow, Pseudo-Talkshow-Formate damals, wo sie ihre Beziehungsstress ausgediskutiert haben im Fernsehen vor Live-Publikum. Das war ja damals gerade so die Zeit, wo das groß war. Wenn er sich das alles reingezogen hat, wie gesagt, dann dachte er vielleicht auch einfach, ja, so verhalten sich Menschen untereinander. Ja, nee, aber was ich sagen wollte, ist wirklich nur, im Gegensatz zu einem Menschen, der sich so verhält, der hatte man hier wenigstens so ein bisschen diesen Subtext von, er weiß es nicht besser, er weiß nicht, wie er sich verhalten soll, und das rettet ihn so ein bisschen halt da raus, dass er halt nicht creepy ist, weil er ein Creep ist, sondern einfach nur, weil er soziale Interaktion halt jetzt erstmal nochmal lernen muss, und dann verhält er sich versehentlich creepy. Dass sie ihm sagt, ich will dich hier nicht, geh weg, und wenn ich weggeht, ist trotzdem natürlich schwer zu entschulden, ja. Und dass er die ganze Nacht schon da war. Gut, da konnte er konnte jetzt auch nichts dafür, dass er sich halt vorher noch nicht bemerkbar machen konnte. Aber man musste er bei ihrem Haus rumsitzen, um die ganze Nacht Fernsehen zu gucken.
Nein. Wir merken, die aufgestiegenen Form hat keinen eingebauten Satellitenempfang.
Ja, wie hat er das eigentlich gemacht, ohne dass sie es mitgekriegt hat? Und wie hat er den Fernseher angeschaltet?
Alexa?
Naja, sprechen hat er ja erst durch Fernsehen gelernt.
Keine Ahnung, wenn er einmal in den Schaltkreisen drin war, dann ging's.
Aber in Sachen Creepiness, er war die ganze Nacht nah, aber Simmons hat ja auch noch eine Kamera da gelassen. Also ich meine,
ja, Simmons fand ich
eigentlich. Nein, es war keine Kamera, es war eine Wanze. Und die war in der Uhr, die auf dem Kaminsims hinter denen stand.
Aber sie hatten sie, nee.
Tech und Carter sich unterhalten haben.
Sie hatten Fotos, die sie gemacht haben. Kamerabilder haben wir keine gesehen aus dem Überwachungswagen des NRD, oder?
Nicht, dass ich wüsste.
Nee, da haben sie tatsächlich nur mit gelauscht. Macht's nicht viel besser.
Nee.
Nicht wirklich. Am Anfang der Folge wird das Fass aufgemacht, dass Sam eventuell mal Urlaub bräuchte. Weil sie ist das einfach umgekippt aus dem Fremdplaneten.
Ich wollte gerade sagen, das finde ich tatsächlich aber auch mal gut. Also zumindest Doc Fraser erkennt an, dass die Belastungen, die SG-1 in den letzten Jahren durchgemacht hat, zu allermindest außergewöhnlich, wenn nicht sogar grenzwertig
sind. Ein Alien war in ihrem Kopf, dann waren sie in einer Maschine, dann waren sie wieder zurück in ihrem Körper. Das hinterlässt Spuren, Sam.
Ja, und zwischenzeitlich haben wir ihnen noch eine alternative Persönlichkeit überschrieben.
Ah ja, stimmt, das war das noch.
Ja, Kleinigkeiten.
Also, dass man sagt, okay, die ist da umgekippt. Sie sagt, da kam eine Entladung von dem Gerät oder sowas. Und Fraser sagt, ich kann aber nichts feststellen. Dachte mir noch, ja, okay, aber wenn sie sagt, da war was, sie hatten schon oft irgendwelche Energien, die man nicht messen kann. Aber meinetwegen, dass du sagst, so, hey, pass mal auf, wir zwei hier, Freundin zu Freundin, bist du vielleicht einfach auch ein bisschen ausgebrannt aktuell? Brauchst du mal eine Pause? Geschenkt. Dass Sam nach Hause geht und dann zurückkommt und sagt, hey, bei mir zu Hause sitzt ein Alien. Und dann wird ihr nicht geglaubt.
Das ist schon so ein bisschen schräg. Ja. So.
Das ist ein typisches Problem, das Frauen öfter passiert. Das du erzählst irgendwas und du wirst als hysterisch und dargestellt und niemand glaubt
dir. Da gebe ich dir allgemein komplett recht. Aber wenn eine Sam Carter in der Welt, in der sie lebt, in der Welt, in der sie ihren Job macht, kommt und selbst Jack dann erstmal sagt, naja, vielleicht ist er auch aber wirklich ein bisschen überarbeitet, wenn sie jetzt schon Aliens zu Hause sieht. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Aliens auf der Straße, auf der Erde sehen.
Ja.
Ja?
Das und Jack persönlich ist schon so auf dem Weg zum Fischen spontan zu Tor hochgebeamt worden. Also,
ja, ne? Das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen gestört. Damit das für mich glaubwürdig ist, hätte man noch einen Ticken mehr zeigen müssen, dass sie überspannt ist. Das wurde nur so angedeutet. Sehr, sehr schöne Szene natürlich, wo sie sagt so, was, ich bin überspannt. Wann haben sie das festgestellt? So, ja, als wir uns kennengelernt haben. Aber da wirkt sie halt auch so ein bisschen so aufgekratzt die ganze Zeit. Okay, aber das war mir zu wenig dafür, dass selbst Jack, nachdem sie überwacht haben und tagelang nichts feststellen konnten, dass man dann sagt, so, ja, irgendwie, ne? Aber man hatte schon das Gefühl, als dieses Team da die ganzen Kameras installiert hat und so weiter, da hat sich Jack für mich so ein bisschen schon zu sehr verhalten, wie so der Papa zu diesem Kind, so, ja, das sind schon, klar glaube ich dir, dass da Monster unterm Bett sind. Das habe ich ihm da schon irgendwie eher so in die Richtung nur abgekauft und das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens Jack ihr glaubt, und dann gerne nach einer Woche Kameraüberwachung sagt, hey, da war halt wirklich nichts, vielleicht müssen sie wirklich mal sich ausschlafen. Okay, ab dem Punkt fände ich es dann okay. Das fand ich, haben sie so ein bisschen im Skript überstürzt, aber ja.
Im Skript nicht, im Schnitt.
Das wäre dann natürlich das Nächste. Vielleicht gab es da noch ein, zwei weitere Szenen, die dann halt leider im Schnitt rausgeflogen sind. War das im Audiokommentar?
Mhm. Ja.
Das habe ich dann wohl überhört.
In der Krankenstation zwischen Carter und Fraser noch eine Szene, die...
Ah, stimmt, das hatten sie erwähnt.
Ja. Und danach war noch so eine Szene,
die sie rausgeschnitten haben, ja.
Okay. Das heißt, eigentlich hätte es zu dem Zeitpunkt schon klarer etabliert sein sollen, dass sie glauben, mit Sam stimmt was nicht.
Ja. Aber sie hatten, glaube ich, gesagt, die Folge war 6 Minuten zu lang und dann mussten halt die das mehr aufbauen, dass quasi so eine Paranoia entsteht, dass sie überwacht wird und dass die anderen ihr nicht glauben, muss man ein paar Szenen dran glauben, die das stärker untermauert hätten.
Das erklärt es für mich, weil da haben sie für mein Gefühl ein bisschen zu viel weggeschnitten. Aber ist halt auch eine relativ dicht gepackte Folge wieder. Es gibt auch wenig andere Szenen, wo du hättest viel wegschneiden können. Ne?
Heutzutage würde sie nicht weggeschnitten werden, sag ich mal so. Genau. Heutzutage wäre es ja egal. Aber jo, kann es nicht ändern.
Ich weiß, wir sind noch nicht in dem Zeitraum, wo das häufiger vorkommt, aber mir ist aufgefallen, in Daniels Büro, wenn die drei anderen zusammenstehen und reden, wenn die Kamera wenn man das Bild auf Jack ist, in dem Regal, was links neben ihm ist, ganz oben auf dem Regal, da steht eine Ananas.
Oh mein Gott. Und mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe die Folge heute zweimal geguckt.
Auf dem Tisch, auch.
Oh, ich habe sie auf Tatsache auch nicht gesehen.
Aber wir sind noch nicht in der Ära, wo die Ananas die Signatur von
Martin?
Martin Wood ist.
Nein, der ist nicht von der ist von William Waring.
Ah, okay.
Ah. Aber anscheinend früh fängt's an, ne?
Sie kam vorher schon vor, ja. Aber auch, wenn Jack, wenn Jack dann reinkommt und Daniel fragt, ja, und wie geht's Carter? Und Jack dann was ganz anderes sagt. Und Daniel guckt ihn an, ja, aber wie geht's Carter? Wo er dann auch am Anfang gar nicht drauf eingeht, wie es Carter geht, sondern dass sie den Außerirdischen jetzt doch nicht gesehen haben, wo ich mir gedacht,
ja.
Schuh wie Schwein. Was?
Mhm. Nee, hast ja recht.
Du lebst nicht als Frau in dieser Welt. Das ist manchmal echt nicht.
Wir sprechen dir das überhaupt nicht ab. Das ist, hatte ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, aber wenn du sagst, dass ich das so wahrnehmen lässt, dann glaube ich dir das.
In der Folge, als ich sie heute gesehen habe, hat mich das so gestört, dass sie alle nicht, dass sie ihr nicht geglaubt haben. Oder ich habe in letzter Zeit, glaube ich, so viele feministische Bücher gelesen oder sowas. Ich muss sagen, ich habe Glück, ich habe in meinem Umfeld nicht so viele Leute, die so drauf sind. Aber
ja.
Es ist jetzt doch was andere Frauen tagtäglich aushalten und ertragen müssen.
Das ich habe das tatsächlich teilweise im Umfeld und auch als
Mann. Ja, gerade erst neulich in einem anderen Kontext gehabt, ne? Und wegen medizinisch und so.
Ja, ja. Ja, das ist, was ich sagen wollte, ist, ich habe das in dem Moment, ich habe diese Situation, dass Jack so antwortet, nicht in diese Richtung wahrgenommen. Ich hatte das nur wahrgenommen als, ja, wie geht's Sam? Und er will erstmal sagen, ja, die haben da nichts gefunden. So, also, dass er schon darauf antworten will, aber Daniel natürlich wirklich meint, ja, aber wie geht's ihr jetzt gerade? Nicht, wie geht's vielleicht insgesamt gerade ihrer psychischen Gesundheit, sondern hast du mal mit ihr gesprochen? Deswegen hatte ich das nicht so wahrgenommen. Generell, das ist, jetzt wo du sagst, fällt's mir halt erst auf, dass sie ihr in der ganzen Folge nicht glauben, habe ich als Mann, der nicht betroffen ist, überhaupt nicht auf das Geschlecht bezogen. Das habe ich jetzt einfach nur als einer aus dem Team, dem geht's nicht gut und dem glauben sie gerade nicht mehr, weil hat halt überspannt gewirkt. Aber du hast natürlich völlig recht, dass das ein Trope ist. Das hätte wahrscheinlich ganz anders gewirkt, wenn man es genau so ausgespielt hätte, wenn es Jack gewesen wäre. Da hätte man das ganz anders geschrieben und das ist natürlich schade.
Jetzt muss ich so ein bisschen hier die Serie und die Schreiberlinge verteidigen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir dieses Trope so ausspielen und das erste Mal hat es Daniel erwischt.
Das stimmt. Der hat aber auch viel deutlicher irre gewirkt.
Das mag sein, nichtsdestotrotz.
Ja, 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 ja. Hier ging es ja wirklich auch um dieses Aus, sie wirkt gestresst, vielleicht brauchst du mal eine Pause. Ich hatte das eher so auf dieses Nerdtum und sie ist halt der Tech-Nerd, der keine Pause macht und so weiter und so sofort abgezielt. Ja, sie haben das Gleiche mit Daniel hier auch schon mal gemacht, aber ich versuche mir gerade so ein bisschen vorzustellen, ob man diese Folge genau so mit vertauschten Rollen gemacht hätte oder ob man dann nicht so die eine oder andere Sache doch anders geschrieben hätte. Und das ist, und da unterstelle ich ja den Autoren auch keinen bösen Willen. Das ist halt.
Also gerade den Autoren würde ich sowieso keinen bösen Willen unterstellen, nachdem wir ja gerade schon geklärt haben. Eigentlich war da noch mehr Kontext dazu drin, der wurde halt nur geschnitten.
Oh, ja. Ich kann meinen anderen Kommentar abhaken.
Ja, ich hatte in der Szene überhaupt nicht auf die Ananas geachtet, sondern es wurde im Audiokommentar darauf hingewiesen, dass wenn die drei Männers aus dem SG-1-Team so zusammen sind, dass das wohl dazu führt, dass sie ein paar Takes mehr brauchen, weil die halt immer am Rumblödeln sind, wenn Amanda nicht mit dabei ist. Und sie dann auch überrascht gelacht hat und gesagt hat, also was, wollt ihr etwas sagen? Ich bin hier der Katalysator, der das Ganze irgendwie am Laufen hält. Die
Einstandsdame, genau.
Genau, ja. So die drei benehmen sich, wenn ich im Raum bin, aber wenn die unter sich sind, dann machen sie nur Quatsch. Und das wurde quasi abgenickt. So, ja, Martin Wood hat dann, ja, schon. Also wenn die drei alleine zusammen in einem Raum sind, das sind eigentlich die Szenen, die wir nicht drehen wollen. Das macht keinen Spaß. Also es macht Spaß, aber es dauert halt länger.
Und Daniel hat ja so ein paar Notizen, also so Zettel in der Hand. Und die haben dann auch gesagt, der hat den kompletten Text, den er in der Szene hatte, von diesen Zetteln abgelesen.
Okay.
Deswegen, du siehst, wenn er dann drauf guckt, um zu erklären, was dann auf dem Zettel steht, er liest seinen Text ab.
Und es wirkt aber halt auch, als würde Daniel ablesen. Das haben sie halt natürlich dann auch super eingebaut. Daniel hat das zwar alles vorher ja eigentlich selbst rausgefunden, aber er hat sich halt Notizen gemacht und liest jetzt die Notizen vor, damit er nichts vergisst. Ist ein super Trick, um, es ist ja quasi die Archäologen-Variante von Technobubble, was er da gerade macht. Er labert halt irgendeinen Scheiß runter, hat relativ viel Text, den man halt stumpf auswendig lernen muss, der sich nicht irgendwie aus dem Gespräch ergibt. Das dann so einzubauen, macht es natürlich auch für den Schauspieler doch einfacher.
Ja, das war ja auch die Absicht. Michael Schenks sagte auch, er kann das so wahrscheinlich nicht vortragen und hat gesagt, man findet eine Lösung dafür.
Ja, ja gut, cool.
Ich meine, funktioniert. Fällt nicht auf, wenn man es nicht weiß.
Das war wohl auch eine der Szenen insgesamt, wo sie die meisten Outtakes hatten, aufgrund der Dynamik der drei. Also Daten so. Da gibt es wohl ein paar sehr, sehr schöne Outtakes.
Irgendwo in Archiven von.
Genau. Irgendwo im Safe liegend, ja.
Wir kommen nicht dran. Meinheit.
Und ich habe was Neues gelernt, was total logisch ist, was aber mir so nicht präsent war. Wenn du diese Zweiergespräche hast, dann hast du ja oft diese Situation, du hast eine Totale, wo du beide siehst. Und dann hast du ja wechselweise so eine Nahaufnahme vom Gesicht von über der Schulter des Gegenübers gefilmt. Sag ich jetzt mal. So ein Stück des Bildes ist verdeckt vom Hinterkopf von einer Person und du siehst die andere Person. Und natürlich können die nicht Kameras aufbauen und das Gespräch einmal durchlaufen lassen, weil dann würdest du beim Gegenschuss immer die Kamera gegenüber sehen. Ergibt total Sinn, dass diese Gespräche zweimal aufgezeichnet werden. Einmal aus der einen Perspektive, einmal aus der anderen Perspektive. Habe ich aber nie so drüber nachgedacht und vor allem nicht über eine gewisse Implikation, die in der Folge wohl mehrfach relevant war, nämlich, dass Richard Dean Anderson halt so gerne in diesen Gesprächen improvisiert. Und das
ist dann halt scheiße.
Genau, bei dem Gespräch, wo er halt zu ihr sagt, ihr dieses Gespräch mit, ja, wann haben Sie denn zum ersten Mal bemerkt, dass ich abgespannt bin, damals, als wir uns kennengelernt haben, da war es wohl schon so, dass sie zuerst den Teil von Sam aufgenommen haben. Und das ist der Grund, warum sie auf so manchen leichten Gag, den er damit einbaut, gar nicht eingeht. Auf das, was Jack sagt, was off-script ist, kann sie nicht eingehen, weil ihr Teil wurde zuerst aufgezeichnet. Das fand ich dann schon mal. Und Amanda Tapping hat das auch kommentiert dann mit, was wir hier gelernt haben, ist auf jeden Fall in Zukunft werden wir Ricks Teile immer zuerst aufnehmen, damit wir drauf eingehen können. Und eine ähnliche Situation hatten sie dann ja wieder in dieser historischen Szene, als Jack und Tiak vor der Tür bei Sam stehen und Pizza dabei haben. Und Tiak steht da mit einem fucking Cowboy-Hut. Und
ja, der kann ja in der Öffentlichkeit nicht ohne Kopfbedeckung rumlaufen, das ist ja wohl klar.
Genau.
Aber man sieht sein Emblem unter dem Cowboy.
Man sieht das Emblem.
Nur so.
Aber er hat halt so total das obskure Kostüm an und Sam reagiert gar nicht drauf. Und der simple Grund ist, dass sie Sams Teil zuerst aufgenommen haben und als sie das aufgenommen habe, die nicht wusste, was sein Kostüm sein wird. Und das erklärt so viel. Man könnte ja fast meinen, so inzwischen ist er abgehärtet, wenn der draußen rumläuft, dann kleidet er sich immer so weird. Das kommentieren wir hier schon gar nicht mehr. Aber sie sagt, also Amanda Tapping sagt auch, sie hätte da wirklich gerne was dazu gesagt. Sie hätte da auf jeden Fall eine Line rein improvisiert, um das irgendwie zu kommentieren, was Dirk da anhat.
Ja, zu würdigen, ja.
Genau, aber sie wusste es leider nicht. Das ist sehr schade. Was dann auch wieder bedeutet, man würde ja meinen, so ein Gespräch, die beiden Seiten werden direkt hintereinander abgedreht oder sowas und die stehen da schon in ihren Kostümen. Offensichtlich nicht. Da ist genug Zeit dazwischen, dass man umgezogen sein kann oder so. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es sogar so, wenn eine Sam da steht und spricht, ist der Hinterkopf, den du siehst, nicht der von Rick, sondern von irgendeinem Bodydouble, weil ist billiger, die Drehzeit nicht zu verschwenden von einem der Stars oder so, ne?
Ja.
Ja. Dinge, über die man gar nicht so nachdenken will, während man so eine Serie guckt, weil das zerbricht so viel.
Kann man lernen, und die hatten das, ja, weil Richard Dean Anderson ist jetzt nicht so der Sci-Fi-Typ, der schaut nicht wirklich Sci-Fi-Filme, deswegen auch der Einbau von Sie wissen nicht und Sci-Fi.
Ja. Ist aber in der Sci-Fi-Serie natürlich ein super Gag, aber das das glaubt man natürlich auch sofort, dass Jack so, das glaubt man dem sofort.
Hauptsächlich die Simpsons und das war's.
Ja.
Das muss reichen.
Ja. Aber wenn Tiak 8, 9 Mal Star Wars geschaut hat, dann muss der gut sein.
Tiak liebt auf jeden Fall. Auch so eine geile Aussage, ne? Anfang 2000 zu sagen, Tirk hat den neunmal geguckt, der Alien, der erst seit 3 Jahren hier lebt auf der Erde oder so. Und dann zu sagen, dann muss der wohl gut sein. Als wäre das irgendein neuer Film, den man halt noch nicht kennt.
Ich bin dann wieder irritiert, weil mein Vater von den ganzen Star-Wars-Filmen keine Ahnung hat. Und ich mir dann halt denke so, ja, der ist halt zu alt für den Scheiß. Und dann fällt mir auch, warte, der war 15, als Original Star-Wars rauskam.
Damals war es noch Krieg der Sterne im Deutschen, bitte.
Auch das.
Mhm. Und ja, sie haben ja nicht definiert, habt ihr mal gesehen, welcher Star-Wars-Film es war? Ansonsten ist nämlich 2001 Episode 1 noch sehr, sehr jung. Also
gerade 2 Jahre alt. Aber ich vermute, wenn sie sagen Star Wars, dann meinen sie den Film Star Wars.
Ja, sie haben es einfach nicht definiert. Von daher.
Ja, insbesondere, weil sie ja später auch nochmal, also viel, viel später übrigens, nochmal auf den Gag zurückkommen, dass das Tiaik selbstverständlich bei der jungfräulichen Geburt auf Darth Vader kommt.
Klar. Es gibt in der Erdenpopkultur eine Figur, bei der das sehr prominent vorgekommen ist. Ja, logisch.
Ja. Später gucken sie doch auch noch auf Jeff Enterprise.
Ja.
Aber sehr, 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 sehr viel später. Das dauert lange.
Um nochmal einen kleinen Bogen jetzt zu Star Trek damit auch gerade zu machen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Nein, nein. Weil ich das die Tage erst kennengelernt habe und es einfach total feiere. Ein Jack O'Neill oder ein Richard Dean Anderson, der kein Sci-Fi guckt, ist ja das eine Ding. Die Star Trek-Fans kennen Tech Notaro. Und ich wusste nichts von diesem Format Living Under a Rock with Tech Notaro, weil diese Schauspielerin, die ist auch Comedian, die hat wohl gar keinen Bezug zu Popkultur. So überhaupt keinen Bezug zu Popkultur. Und daraus haben die ein Sendungskonzept gemacht. Sie sitzt da in einer Talkshow-Situation und es kommt ein Star rein. Irgendein Schauspieler, Comedian, whatever, Sportler. Irgendjemand, den das Publikum im Raum total kennt und sofort jubelt. Boah, krass. Zum Beispiel hier die Schauspielerin von Penny aus Big Bang Theory kommt halt rein und Tig Notaro muss rausfinden, wer das ist. Und ich habe diese Folge geguckt. Sie erkennt nicht nur die Kaley Cuoco nicht. Sie kriegt dann sogar den Hint. Hier der Schauspieler Barry spielt, kommt rein und meint dann, was macht ihr hier denn für einen Krach? Das ist ja so laut wie beim Beginn des Universums und so. Begin of the Universe? Ist das ein Hint? Ja? Yeah? How it's called? Big Bang? You are from the Big Bang? The show? Show? Big Bang? A show? Don't know. Also, ja, Big Bang Theory. Also, ah, ja, das muss ich dann wohl nicht gesehen haben. So. What?
Nur 3 andere Menschen auf dem Planeten die letzten 15 Jahre.
Ungefähr so. Und ist eine sehr, sehr witzige Sendung. Sie hat da verschiedene Figuren, also SchauspielerInnen, die man halt so kennt. Hatte da hier die, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht, die Schauspielerin, die damals Sabrina in Sabrina Total Fakes gespielt hat, ist auch zu Gast, wo ja zumindest mal gefühlt jedes 80s, 90s Kid sofort sagt, wow, kenne ich. Keine Melissa Ahnung. Melissa
Joan Hart.
Genau, Melissa Joan Hart. Und der Schauspieler von Monk ist da. Und sie hat keine Ahnung. Also ich finde die Idee halt super. Wie gesagt, ähnlich jetzt hier wie mit Jack, der Star Wars nicht kennt. Bei der ist das in Real Life wohl wirklich so hart, dass da solche Stars reinkommen können und sie hat keine Ahnung. Und sie muss drauf kommen, wer es ist, wie die Person heißt. Und im Fall von Kaley Cuoco hat sie dann auch noch einen Spaß damit, den Nachnamen auszusprechen, von der Karte abgelesen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, gibt's einige Ausschnitte bei YouTube. Fand ich gerade einfach nur sehr passend. Keine bezahlte Werbung, leider.
Nee, daran arbeiten wir noch.
Ja, zurück zur Folge. Was haben wir denn noch für schöne Details?
Carter Stephanie. Fährt ein Volvo.
Ein 1961er.
Ein P1800.
Sehr, sehr schönes Auto. Ich meine, aus heutiger Sicht uralt, aber selbst zu der Zeit, als sie das gedreht haben, schon Oldtimer. Mhm.
Ja, das war, glaube ich, auch das zementiert nochmal Carters Status als, ja, sie ist zwar ein Nerd, aber sie ist halt ein Militär-Nerd mit hier auch Street-Cred und mechanischem Know-how.
Das ja, sie ist halt Ingenieurin. Halt,
ja, genau.
Universal-Nerd nennt sich.
Und es passt ja irgendwie so auch
ins... Sie hat ja auch eine Harley?
Ja.
Genau.
Mit der hat sie doch an Seiler auch im Stargate-Zentrum geschraubt. Und es ist nicht der einzige Volvo, den sie fährt. Später wechselt sie, hat sie einen anderen Volvo.
Ja, die hat wahrscheinlich einen kleinen Vortrag.
Es passt für mich vor allem auch so schön in dieses Bild von so einem Tech-Nerd, der alte Technik halt auch liebt. Und vor allem Autoliebhaber schwärmen ja halt auch oft von alten Autos, unter anderem ob des Aspektes, da kannst du auch noch alles selbst dran reparieren. Nicht, dass Sam jetzt ein Problem damit hätte, irgendwelche Hightech zu reparieren, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass sie so ein altes Auto liebt, weil im Kontrast zu ihrem Job ist es halt einfach mal entspannend, dann an so einem alten Auto rumzuschrauben, wo du nicht irgendwelche Hightech drin hast. Sondern halt, keine Ahnung, wenn da was kaputt ist, ist es rein mechanisch. Das passt für mich halt auch so in dieses Tech-Nerd-Bild, weil quasi jeder Tech-Nerd.
Hast du noch nie an der Harley die Steuerkristalle getauscht?
Genau. Gerade ja, aber jeder Tech-Nerd, den ich kenne, hat irgendein Hobby, das möglichst weg ist von diesem ganzen Tech-Kram. Oder wenn schon Tech, dann alte Tech oder sowas.
Ja.
Keine Ahnung.
Würde ich nie tun.
Man ist da nebenbei.
Hintergrund bei mir auch gerade kein SNES. Das ist reiner Zufall.
Ja, sowas zum Beispiel. Ne? So Spiele, am besten Retro. Keine Ahnung. Ich hab einen ehemaligen Kollegen, der irgendwann gesagt hat, was mache ich mit meiner Freizeit? Ich werde Imker. Sowas halt. Irgendwie was ganz weg. Und wenn Sam in ihrer Freizeit irgendwie Autos reparieren will, dann bestimmt irgendwas Altes, damit sie da mal weg ist von diesem ganzen, was sie sonst im Job so macht. Das passt für mich total. Und Liebe zur Technologie ist halt auch immer so ein bisschen Liebe zu der Retro-Technologie. Immer auch verbunden mit diesem Wow, was wir damals schon konnten, auf ganz andere Art und Weise als heute. Ja.
Oh. Hm. Yay, Volvo.
Falls ihr das noch nicht bemerkt habt, wir haben hier einen Volvo-Fan.
Ich habe es überhaupt nicht mit irgendwie Automarken. Also ich habe keine, die ich besonders bevorzuge. Es gibt Hersteller, die ich verachte, aber es gibt keine, die ich jetzt irgendwie sage, wow, Menschen, Lieblingsmarke.
Also den führenden Menschen bei dem Hersteller zu tun und nicht mit dem Hersteller selbst.
Ja, nicht mit der Technologie, genau. Das stimmt.
Mhm. Weiß auch gar nicht, welchen Hersteller du meinst. Kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Ich möchte nicht verklagt werden, deswegen sagen wir hier keine weiteren Marken, außer das, was Stefanie Volvo liebt. Dafür verklagt uns keiner.
Kaufen
ich fahre ja auch
Autos. Einen. Kaufen Sie keine Autos von Deutsche Fahrtschaus.
Das ist eine ganz andere Baustelle. Literally.
Tja.
Wollen wir ein bisschen über Kameratechnik und so Kamerafahrten ja, und tollen
gerne.
Effekten. Wir hatten gerade eben ja schon diese Bart-Szene, wo Kamera rüberschwenkt, zurückschwenkt, dann ist er weg. Das war ja noch easy. Aber wir haben auch einen tollen Kameraschwenk mit Sam rennt auf die Straße. Man sieht die Straße, Kamera schwenkt auf den Boden, schwenkt wieder hoch, weil sie sich runterbeugt, um eine Zeitung hochzuheben.
Nach der Zeitung?
Und dann steht da einfach jemand. Und das war keine Kameratricktechnik. Das wäre auch schwierig geworden.
Der stand da die ganze Zeit.
Ja.
Er wurde nur am Anfang rausretuschiert.
Aber auch sehr schick, ne? Statt irgendwie Magic. Greenscreen reingebastelt. Nee, wir haben den einfach rausgebastelt, damit ab der Stelle, wo er dabei ist, es dann halt auch gut drehbar ist und so weiter. Und ich habe das, fand das sehr spaßig im Audiokommentar, als sie dann von dort quasi direkt weiter sind zu dieser Szene in der Küche, wo es halt komplett Low-Tech war. Die Kamera schwenkt über diese Küchenzeile, schwenkt nach rechts, schwenkt nach links und da steht er da. Und dann sagt er so, ja gut, da war halt nicht so viel CGI involviert. Der hat einfach da hinten dran gekrochen auf dem Boden und ist halt aufs Stichwort hochgekommen und dann war er halt da. Aber für den Zuschauer ist es derselbe Effekt. Er ist weg,
ja.
Kamera schwenkt weg, Kamera schwenkt hinten, da steht einer. Er ist magisch erschienen, dass der natürlich da wunderbar sich hinter dieser Zeile, diese Kücheninsel verstecken konnte. Darüber denkst du ja beim Gucken nicht nach. Also vom Effekt her ist es das Gleiche, aber mit viel weniger Aufwand. Sehr schön.
Ja, sie hatten dann gemeint, es war nur ein bisschen friemelig, ihn dann durch die Kücheninsel zu bekommen.
Also im Sinne von, er läuft ja, durch den Schrank durch.
Ja. Ja.
Da war dann doch noch mal ein bisschen mehr CGI involviert. Ja.
Ach was? Da haben sie irgendwie mehrere.
Nee, ist okay. Sie haben den Schauspieler einfach auf.
Genau, in zwei Hälften zersägt und dann in einer schwierigen OP wieder zusammen.
Sie haben ihn auf hinreichende Geschwindigkeit beschleunigt, dass er da einfach durchtunneln konnte. Und dann haben sie das mit einer Highspeed-Kamera als Slow-Mo dargestellt.
Das ist so ein
Schön Moment, auch.
die Mondlandung wurde gefaked, aber man hat hier, wie heißt er, als Regisseur beauftragt, und weil der ja Perfektionist ist, hat er darauf bestanden, vorzudrehen.
Genau.
Gibt es dazu nicht auch einen Film jetzt, wo sie Moon irgendwas?
Ja,
irgendwas war da. Wo sie zum Mond fliegen, aber dann Backup drehen wollen für, falls es nicht klappt. Ich weiß, da spielt der Typ von Magic Mike mit, den ich nicht so leiden kann. Ich sehe ihn einfach nicht gerne.
Ich komme gerade auf den Namen des Regisseurs nicht, den Pascal meinte. Ich weiß, ich kenne den Joke und ich weiß sogar, welcher
Regisseur. Der auch 2001 gedreht hat.
Genau. Kubrick.
Ja, danke.
Stanley Kubrick, ja. Mondlandung war gefaked, aber Stanley Kubrick hat darauf bestanden, dass sie auf dem echten Mond drehen, ja. Das passt für mich total. Stefanie sagt Daumen runter. Wegen Stanley Kubrick, oder?
Nein, ich habe gar nichts gemacht. Das macht das. Das ist nicht. Ich habe nicht Daumen runter gemacht. Ich könnte es nicht gucken. Jetzt wird es wieder nicht. Ja.
Open Talk hat einfach so einen Daumen runter Button eingeblendet.
Ja, manchmal macht er auch einen Daumen hoch, aber wir wissen noch nicht, welche Handbewegung er als Daumen hoch oder als Daumen runter assoziiert. Weil guck, wenn ich jetzt Daumen hoch mache, zeigt er ja auch nicht Daumen hoch an.
Ja, keine Ahnung.
Und wenn ich Daumen runter mache, zeigt er jetzt auch nicht Daumen runter an. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass ich Daumen runter gezeigt habe. Ja, weiter.
Zurück zum Thema, ja. Open Talk ist ganz cool, aber macht offensichtlich lustige Artefakte rein. Ja. Das Einweg-Stargate, das Orlin gebaut hat, ist ja kaputt.
Moment, nach der Benutzung. Moment, wir sind ja noch bei Kameras.
Ja, dann zurück zur Kamera.
Die Szene, wenn Carter nach Hause. Was?
Okay. Ich wollte nur fragen, zuerst Tür oder zuerst Steadicam, oder willst du zuerst Tür? Okay, dann mach Tür.
Stimmt.
Ja, ich will zuerst Tür. Carter nach Hause kommt und Orlin sagt, ich bin jetzt ganz echt da, voll 100%, 3D. Zum Anfassen.
Oh je, 3D.
Entschuldigung. Entschuldigung, ja, Entschuldigung, da kommen grausame, ich weiß, Entschuldigung, ich hatte es schon wieder verdrängt. Ich hatte nicht bedacht, dass es ja auch nochmal 3D war.
Was?
Entschuldigung, ich muss jetzt erwähnen, wir hatten am Freitag und am Samstag, weil ich Freitag dann zu müde war, hatten wir uns den Schläferz angeschaut und der Film war Ape, A-P-E, und es ging um so einen Affen, 12 Meter groß. Und wann ist der Film gedreht? Irgendwann in den 70ern?
1976.
Und sie haben versucht, Effekte einzubauen, die 3D sind. Also so Dinge auf die Kamera abgeschossen und sowas. Und jetzt,
Audio,
als ich eben 3D erwähnt habe.
Audio-Kommentar, Stefanie hat 3D mit sehr großen Airquotes versehen. Ja.
Es war nicht, ich meine, es ist ein Schläferz, was erwartest du? Aber okay. Das hat es jetzt ausgelöst, dass Christian.
Zwei Tage später habt ihr davon noch ein Trauma, okay.
Nein, wir haben ja gestern das Ende geschaut.
Gestern, okay. Ja.
Und das war schon.
Kannst du den Katzenhintern aus der Kamera nehmen, bitte? Okay, ich mach da mal mit der Tür weiter.
Ja, bitte.
Carter kommt nach Hause und läuft ins Haus und die Kamera folgt ihr ja. Und dann sieht man die Kamera hinter ihr, man sieht ihren Rücken und dann dreht sie sich um und macht die Tür zu. Aber sie kann die Tür ja eigentlich nicht zumachen, weil in der Tür die Kamera steht. Und sie macht nur so eine Bewegung, als würde sie die Tür zumachen. Aber wenn du es nicht weißt, fällt es dir nicht auf.
Ja, du denkst, die Tür wurde quasi zugemacht, aber dein Viewpoint ist halt innerhalb des Flurs. Aber klar, geht ja natürlich nicht.
Weil die Hände, mit der sie ja die Tür schließt, sind unterhalb vom Blickwinkel von der Kamera. Von daher sagt dein Hirn dir, ja, sie hat die Tür zugemacht, weil sie hat diese Bewegung gemacht, aber sie hat eigentlich nur die Bewegung gemacht. Weil die Tür war ja blockiert durch die Kamera. Okay. Du kannst übernehmen.
Wer jetzt?
Christian.
Steadicam. Genau, wir haben ja noch die Steadicam, die auch.
Genau, also, wir haben noch die Steadicam. Es gab ja die Szene mit Orlin und Carter, wie sie draußen in dem Parkwald spazieren gehen. Da sieht man sie erst von oben so reinfliegen. Das ist ein Kameramann mit so einer Steadicam, der erstmal mit so einem Podest halt reingeflogen wird und der dann aber so weit runtergelassen wird, dass er runterspringen kann und dann mit den beiden mitlaufen kann. Damit dieser Effekt entsteht, dass man zuerst mal reinfliegt und das ein Shot ist. Das ist relativ cool gemacht, das muss man ihnen lassen. Also für den Kameramann ist das
wahrscheinlich
nicht
so cool. Und dann muss der arme Typ die ganze Zeit rückwärts laufen.
Genau, und dann muss der Typ die ganze Zeit rückwärts laufen mit einer Steadicam, also mit ordentlich Gewicht unten dran, damit es nicht wackelt. Also für den Kameramann war es wahrscheinlich nicht cool, aber für die Szene war es natürlich cool. Das muss man sagen, war schön flüssig, war wie in einem Stück, war kein Cut.
Der steigt vom Kran runter, wenn eine Frau an denen vorbeiläuft.
Genau. Wenn man den Zeitpunkt abpassen will, ganz genau, da zu dem Zeitpunkt steigt er runter. Dann muss man schon Arbeit reinlegen.
Und wie viel Mühe man sich halt auch macht für so ein Konzept, damit du da keinen Cut in der Szene hast. Weil ja, man wollte diese Perspektive von oben, wir zoomen rein, wir gucken von oben herab, wir sind der allwissende Beobachter aus dem Himmel herunter und dann wollen wir aber mit ihnen durch den Park spazieren und diesen Übergang willst du ohne Cut hinbekommen. Das ist natürlich auch eine Challenge. Ja, sehr geschickt gelöst. Früher hättest du da dann, keine Ahnung, Kran und dann, keine Ahnung, wahrscheinlich Trolley und doch ein versteckter Cut dazwischen und so weiter. Aber mit Steadicams und Hubwagen kann man natürlich da schöne Dinge machen.
Also heutzutage wäre es ein Cut.
Das ist der Boulevardpark in North Vancouver. Nur wer den besuchen möchte.
Akata wohnt also in Vancouver, gut zu wissen.
Ja, 1025 Grand Boulevard, North Vancouver. Da ist das Haus, in dem sie gedreht haben.
Also falls ihr mal Sams Haus besuchen wollt, wisst ihr jetzt wo. Stört aber bitte keine Bewohner.
Und bevor wir es vergessen.
Wir verhalten uns nicht wie Orly. Ja, bitte.
Also ihr könnt euch so auf die Straße stellen
wie Orly. Man kann sich, alles. Ich wollte gerade sagen, so, wie viele Fans sind dorthin gefahren und haben sich einfach auf die Straße gestellt und creepy Richtung Eingang geguckt.
Hätte noch jemand Sam spielen bitte können und dann Zeitung hinlegen.
Darf ich?
Ja, klar.
Bevor wir es vergessen, oder bevor es untergeht, Amanda Tapping hat für die Folge 2002 den Leo Award gewonnen.
Und was dann in den Kommentaren auch noch erwähnt wurde, ist, dass Amanda Tapping die meisten ihrer Stunts selbst macht.
Mhm.
Also für alles andere haben sie ja Seiler, aber für Sam haben sie halt Sam.
Muss ich jetzt sagen, ich weiß jetzt natürlich ja nicht, welche Stunts sie meinen. Es gibt natürlich auch relativ ungefährliche Stunts, wo du normalerweise einfach einen Stunt-Double hast, weil die besser geschult drin sind, wie man sich vom Boden abrollt. Und deswegen ist es dann schneller abgedreht, aber es ist nicht besonders gefährlich. Sobald wie so ein Stunt tatsächlich die Gefahr bringt, dass du dich verletzt, bin ich ja kein Fan davon, wenn die Schauspieler das selbst machen. Es wird ja immer so gefeiert. Jackie Chan macht seine Stunts alle selbst und keine Ahnung, Brad Pitt macht wohl auch einige seiner Stunts selbst. Ich halte das ja für sehr egoistisch und unverantwortlich, weil zumindest wenn es um Filmproduktion in den USA geht, kommt das nicht selten vor, dass wenn der Hauptstar eines Films sich dabei verletzt und dann der Dreh halt irgendwie 2 Monate pausieren muss, bis das Bein wieder belastbar ist, dann hat der Rest der Crew halt das Problem, dass sie in der Zeit nicht bezahlt werden, bis der Dreh wieder weitergeht. Sie haben aber natürlich kein Backup-Projekt gerade in der Hinterhand. Das heißt, für alle anderen ist das total scheiße, wenn einer der Stars sagt, ich mache meine Stunts selbst. Hier haben sie es jetzt nicht genauer eingeschränkt. Ich meine, der Stunt, um den es da ging, war irgendwie, sie wird zur Seite geschubst und rollt sich da einmal ab. Da kann ja nicht so viel passieren. Wahrscheinlich kann man da irgendwo eine Grenze ziehen, von was ist noch verantwortlich und was nicht. Aber ab einem gewissen Punkt ist das eigentlich nicht so geil, wenn SchauspielerInnen das unbedingt selber machen wollen. Dafür habt ihr die Stunt-Doubles, weil ihr könnt weiterdrehen, wenn der sich verletzt oder die. Wenn ihr euch verletzt, wird's schwierig. Macht man sich wohl auch nicht so beliebt bei den meisten sonstigen Mitarbeiterinnen da. Also wenn die das schon mal hinter sich hatten, dass sie deswegen irgendwie gucken mussten, wie sie 2 Monate rumkriegen, dann finden die das nicht so geil, wenn sie irgendwie am Set hören, übrigens, da kommt nachher der und der Stunt und das macht der oder die selbst.
Das glaube ich sofort unter den Umständen, ja.
Vielleicht ist es heute auch wieder anders. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren doch mehrere größere Streiks auch gehabt.
Ja, aber das würde mich
überraschen. Ich weiß nicht, wie
heute so, und also wenn da die die normale Restcrew, die nicht Schauspieler sind, so super bei weggekommen wäre.
Ja, das ist natürlich schon wahr. Ich weiß halt nicht, ob die Situation noch so ist. Es war vor einigen Jahren mal ein großes Thema, dass halt die ganzen drumherum, Caterer und Maske und Prop-Department und sonst was, dass die halt echt blöd dastehen, weil die werden irgendwie auch pro Drehtag dann bezahlt und Kameraleute auch. Und wenn dann halt Drehtage ausfallen müssen, dann haben die halt Pech gehabt. Und das ist natürlich nicht so toll. Stephanie, du hast noch einen großen Zettel und ich möchte das auch wirklich on air, damit das alle wissen, disclosen. Stephanie hat für die Notizen dieser Folge ihren Stift leer geschrieben.
Ja,
ich muss auch finde sagen, das erwähnenswert.
Ich bin langsam mal wieder am Ende. Das Einzige, was ich vielleicht noch zu erwähnen habe, während Stephanie sich überlegt, wie sie diesen Zettel jetzt noch irgendwie unterbringt. Was ich spannend finde, ist, dass
zwei.
Tatsächlich
ein Viertel.
Die Sache nur unwesentlich besser. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass die Tatsache, dass sie jetzt hier dieses ausgebrannte Gate rumstehen haben, nie wieder erwähnt wird. Man würde ja erwarten, dass das auch in ausgebranntem Zustand die Erforschung von Gate-Tech im Allgemeinen und Besonderen nochmal deutlich weiterbringt.
Ja.
Nein, als es fertig aktiviert war, hat sie sich selbst zerstört.
Ist ausgebrannt, aber du hast da immer noch ein Ding stehen, das bis auf die verbrutzelte Elektronik ein Gate konstruieren konnte. Und du kannst ja allein aus der Platzierung von den ganzen Kapazitoren und sonst irgendwas einiges an Info herleiten.
Mit Sicherheit, ja. Vor allem hat er das ja mit.
Dann, wer übernimmt Carters Kreditkartenrechnung?
Ja, das ist ein Problem.
Ich meine, anscheinend brauchst du ja nur einen Toaster und Amazon, um so ein Stargate zu bauen. Aber anscheinend
kostet wenn du das weißt, Geld. Wie.
Ich hätte erwähnt, was
du brauchst ja nur einen Mikrowellenherd und Dinge, die du auf der Erde finden kannst, um 500 Gramm schwere Edelsteine herzustellen.
Smaragde zu bauen, ja. Das Smaragd. Ist natürlich auch krass.
Wie ein falscher Geburtsmonat.
Aber hier zur Beantwortung der Frage, wer begleicht die Rechnung? Das Pentagon hat doch mit Sicherheit eine Alien Has Done Things Versicherung.
So. Ja, spätestens nachdem Daniel das erste Mal das Kreditkartenproblem hatte, ja.
Ach stimmt. Heute speisen alle auf meine Kappe, wenn das hier so üblich ist.
Vergiss die Rechnung von Jack nicht. Weil überleg mal, wie viel Zeug Thor einfach aus dem Stargate Center schon hochgebeamt hat.
Ne? Ja, das läuft aber auf keine persönliche Kreditkarte. Das ist.
Das kommt drauf an, wie Thor das verbucht hat. Wenn er einfach gesagt hat, ja, Jack genehmigt, dann ist so. Das kritisch werden.
Im Zweifel könnte Sam ja tatsächlich einfach beim Kreditkartenherausgeber sagen, ich würde gerne meine Karte sperren lassen, die wurde mir vor 3 Tagen gestohlen. Und das Kreditkartenunternehmen würde auch ganz klar sagen, ja, okay, man sieht auch eine Auffälligkeit in den Ausgaben, da ist wohl was schiefgelaufen. Okay, wenn die Sachen aber natürlich zu ihr nach Hause bestellt wurden und das nachvollziehbar ist, dass es dort auch jemand angenommen hat, wird es schon wieder kritisch. Ja, aber
bei der Menge ist das Kreditkartenunternehmen wahrscheinlich auch nicht so begeistert.
Ich stell mir vor, wenn das Kreditunternehmen dann halt sagt, wir schicken da so einen Investigator, der halt mal nachguckt, ob die Sachen, die sie bestellt haben, nicht doch bei ihnen zu Hause stehen. Und dann wird der halt abgelehnt wegen, nein, dafür brauchen sie militärische Sicherheitsstufe, um zu gucken, was hier rumsteht. Das haben die mit Sicherheit auch nicht alle Tage.
Hm. Wer weiß.
Okay, soll ich weitermachen?
Ja, natürlich.
Mit meinen 50 Millionen Notizen, die ich habe?
Ja, ja.
So viele sind es nicht. Nein, du hattest ja gemeint, das Set war ein bisschen creepy am Anfang. Und in der Szene, in der Orlin Carter den Smaragd überreicht, sieht man hinter Orlin links an der Wand hinter ihm so ein größeres Bild. Und das ist ständig von der Wand gefallen. Mehrmals. Aber dadurch, dass man es am Anfang schon gesehen hatte und um die Kontinuität zu wahren, haben sie es immer wieder aufgehängt oder immer wieder aufhängen müssen. Es war
inklusive wohl, dass das halt
Pain of the Existence.
Glasrahmen war, das heißt, das ist runtergefallen, Glasscherben mussten aufgeklaubt werden und sie mussten es, wie du sagst, wieder aufhängen, weil in früheren Szenen hing es ja schon da. Ich frage mich, was das Problem ist, so ein Bild. Also spätestens beim zweiten Mal, wenn ich das Ding aufhängen muss, würde ich doch gucken, dass es ordentlich fest ist.
Achtfach festgespackst.
Genau.
Armeehäuser.
Auch da. Auch da. Ich hab Dübel hier, da kannst du an Pappe auch ein Regal aufhängen. Da kannst du mir so ein blödes Bild aufhängen.
Du unterschätzt die mindere Qualität von Ami-Häusern.
Oder ihren Dübeln.
Du siehst, wie viele Häuser zerstört sind, wenn so ein normaler Sturm mal.
Ja, das ist mir schon klar, aber es geht um ein einfaches Bild. Was war das? DIN A 2? In einem einfachen
Stahlrahmen?
Es war ein Naquada-Rahmen, das war so schwer, das hat die Wand nicht gehalten. Ja. Auch das ist eine Frage, also wenn die Wand hinten dran nachgibt, dann.
Wenn das Bild mehr wiegt als die Wand, ist das okay, wenn das Bild runterfällt?
Ja. Ich wollte gerade sagen, du brauchst nur mehr Dübel, da kommt dir halt die halbe Wand entgegen. Da musst du halt eine stabilere Wand da hinstellen. Hallo? Die haben ja Geld gehabt, um das Haus zu kaufen, da werden sie die Wand da ertüchtigen können.
Die hätten ja auch einfach ein Loch in die Wand machen können und irgendjemand anderes hätte von der anderen Seite das Bild hochgehalten. Problem gelöst.
Wo wir gerade eben bei so minder bezahlten Jobs waren. Ne? Du stellst dich dahin, halt mal fest. Kat, ja. Er hat schon wieder gewackelt.
Erdbeben.
Aber so ein Teil der Wand einfach rausreißen und da, keine Ahnung, so ein Stahlgerüst hinten dran machen, wo das Bild dran. Also, es wäre lösbar gewesen.
Jetzt hast du auch neu bauen können.
Wenn der Praktikant halt immer nur mit so einer einzelnen kleinen Schraube kommt und immer wieder das gleiche ausgelutschte Loch verwendet, dann wird es natürlich schwierig, ja.
Dann haben sie ja ihr Candlelight-Dinner. Wohl mit der mitgebrachten Pizza von Jack und T-Ike. Und die Kerzen. Was? Du hattest doch. Egal. Die Kerzen brennen nicht wirklich. Der Effekt von der brennenden Kerze ist CGI.
Ich habe das gehört und war nicht sicher, ob das ein Joke ist. Warum? Weil Continuity dann einfacher ist, wenn die Kerzen nicht runterbrennen? Also, was ist der Vorteil daran, die Kerzen per CGI reinzubasteln, also die Flamme? Also
ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass es ein Continuity-Dings ist, weil was sollte sonst der Punkt sein?
Oder der brandbeaufsichtigende Mensch hätte Geld gekostet. Den müsstest du ja dann da haben, weil du machst ein offenes Feuer. Und bei einem Dreh musst du dann einen Brandschutzbeauftragten da haben, der den Feuerlöscher quasi griffbereit hält.
In diesem Haus, das wir gekauft haben, hängen irgendwelche schlechten CO-Warner. Die sind aber versteckt aufgebaut, wir finden die nicht. Deswegen können wir keine Kerzen anmachen.
Oder so.
Nee, also für mich ist die Erklärung irgendwie, Kerzen brennen runter und dann hast du Continuity-Probleme. Die einzige, die mir einfällt, du hast ja auch, also ich habe kurz überlegt, ob es irgendwie Probleme gibt mit Filmen von Flamme wegen Reflexion und so, aber das solltest du ja eigentlich im Griff haben. Ich dachte halt so, CGI, Flammen da reinmachen, kostet auch wieder Geld und Aufwand. Hat die Folge zu viel auf der Erde gespielt, hat das Team noch Langeweile gehabt. Naja. Sahen aber gut aus, die Flammen. Also kann man sich nicht beschweren. Und ohne den Hinweis in den Audiokommentaren wird es einem nicht auffallen. Vielleicht weiß da ja einer unserer ZuhörerInnen mehr. Vielleicht weiß ja jemand, warum man sowas machen sollte. Ob es da noch einen anderen guten Grund gibt, genau. Das gerne in die Kommentare packen. Würde mich interessieren, ob es da noch irgendeine Klärung gibt.
Und dann sehen wir den Technical Advisor vom Set. Der ist der Mann, der im Dunkeln nachts am Auto steht und sagt, ja, wir haben das Haus umgestellt. Aber er reagiert nicht.
Ich habe so gelacht, dass sie ihn eingebaut haben.
Ja, schön, dass wir den auch eingebaut haben.
Ja, sie haben sich gefreut, dass sie den auch eingebaut haben, dass der dann halt auch mal gezeigt werden konnte. Aber was man im Englischen hört, ist nicht seine Stimme. Das fand ich ein lustiges Detail, weil sie haben den Text noch geändert. Er sollte eigentlich was anderes sagen, als das, was er als Placeholder irgendwie gesagt hat. Keine Ahnung. Und dann haben sie den aber nicht mehr beibekommen, damit er das noch mal im Voice-Over einspricht. Also haben sie jemand anderen genommen, der das Voice-Over einspricht. Das heißt, es ist nicht seine Stimme. So, stell dir vor, du bist eigentlich so ein Behind-the-Camera-Typ. Du darfst mal eine Szene vor der Kamera machen und dann macht jemand anderes ein Voice-Over und man hört deine Stimme gar nicht.
Ja, was haben sie gesagt? Der hat normalerweise eine tiefere Stimme.
So richtig männliche Bassstimme oder sowas haben sie gesagt, ja. Ah. Ja. Aber schon geil, so eine 5-Sekunden-Szene und dann haben sie den nicht mehr beigekriegt, damit er seinen Text noch mal einmal ins Mikrofon labert.
Klar, wie beschäftigt der Mann.
Ja.
Ich würde gerne noch mal auf den Anfang zurückkommen. Mhm. Wenn die im Besprechungsraum sind. Mhm, und ja. Ja, dazu dann danach, aber zuerst möchte ich noch was anderes sagen. Und dann quasi das Projekt an SG-16 übergeben wird, aber Carter dann noch quasi den Einwurf macht mit dem Naquada-Reaktor. Und dann Jack sie dann anguckt und sagt, ja, aber warum sagst du überhaupt noch was? Das ist ja nicht mehr dein Projekt. Das hat mich auch super gestört, ja. Weil nur weil es ja nicht mehr ihr Projekt ist, heißt es ja nicht, dass sie noch irgendwie Kommentare oder Tipps oder Ratschläge geben kann oder sich irgendwie dazu äußern kann. Hm.
Hätte mir besser gefallen, wenn er etwas deutlicher gesagt hätte, so, hey, du sollst mal Pause machen, du sollst mal Urlaub machen, halt dich da raus. Aber so wirkt es eher wie ein, es geht dich nichts mehr an, ist nicht mehr dein Projekt.
Ja.
Und ja. Das hat auch, also sie war
vor allem,
ja auch entsprechend
entsetzt,
aber. Vor allem,
weil wir dann die ganze Zeit auf ihren Ratschlag dann verwenden und sagen, ja, das ist die Lösung.
Ja. Danach kriegen sie noch so ein bisschen den Bogen mit, naja, sie werden später auf jeden Fall dann noch beteiligt sein, aber erstmal brauchen sie Pause. Aber Jacks Reaktion war schon so ein bisschen herablassend.
Ja, sie ist richtig über den Mund gefahren.
Ja, ja. Das war die eine Szene, wo selbst mir als Typ das vorgekommen ist, wie so eine Besprechung, eine Frau sagt was, halt die Klappe, du bist nicht zuständig. Ja. Das war eine sehr unangenehme Szene.
Das Einzige, was noch gefehlt hat, was auch oft dann der Fall ist, dass dieser Finger das, was Kinsey macht.
Ja.
Aber Kinsey ist auch ein richtiges Arschloch.
Oberkommandierender.
Ja, die Figur darf das, die soll ja so sein.
Ja. Okay, aber dann jetzt der andere Besprechungsraum. Das ist, das Set befindet sich ganz oben in dem Studio. Und da ist die Luftzirkulation dann nicht mehr so gut. Und Amanda Tapping hat dann so einen Schwank aus ihrem Drehleben erzählt und gemeint hat, ja, es wird immer unangenehmer, je weiter am Tag dann Szenen in diesem Besprechungsraum gedreht werden, weil dann die Luft so steht. Und je später im Drehtag dann dort irgendwas gedreht wird, endet es dann immer damit, dass sie dann irgendwie anfangen zu lachen. Und sie schiebt es auf den Sauerstoffmangel.
Ja, okay.
Ich meine, ein sehr effektiver Weg, Besprechungen kurz zu halten.
Auf jeden
Fall. Einfach keinen Sauerstoff einführen. Dann geben die Leute irgendwann von selber auf. Sollten wir uns merken, aber im Homeoffice funktioniert das so schlecht.
Apropos Besprechungen kurz halten. Wir schaffen es, glaube ich, so langsam einen neuen Folgenlängenrekord hier aufzustellen.
Nee.
Oh. Was? Wo sind wir denn zeitlich gerade?
1:22.
Ich bin noch nicht durch.
Dann gib gerne mal Gas.
Nee, bitte kein Gas.
Ja. Zwei Sachen, die noch auf meinem Notizzettel stehen. Mhm. Oh, und der Smaragd wäre der Geburtsmonat Mai. Für Carter.
Oh. Und Carter ist im Dezember zur Welt gekommen, wenn ich das richtig im Sinn habe.
Gut, vielleicht hat soweit Orleans
Kompetenzen.
Telepathie-Ding nicht gereicht. dann die Szene mit Hammond im Büro mit Jack und Simmons, wenn Carter dann reinkommt und Jack sie dann quasi in Schutz nimmt. Der Dialog sollte eigentlich anders da verlaufen, aber Richard Dean Anderson hat darauf bestanden, dass er so geändert wird, dass das dabei rausgekommen ist, was wir dann gesehen haben. Dass er sie quasi mehr in Schutz nimmt und für sie einsteht. Und dass er quasi als ihr Vorgesetzter für sie
das auf sich nimmt.
Was haben sie gesagt? Ja.
Ja, er hat ja, also das Schöne ist ja, er musste ja nicht lügen. Sam hat ihm gesagt, da ist ein Alien und er hat ihr die Freigabe gegeben, okay, dann untersuchen Sie das erst, bevor Sie offiziell Meldung machen. Es war auf meinen Befehl, dass sie so vorgegangen ist. Das war in dem Moment, als als er eigentlich dringendst auf Toilette musste, war das nicht die Intention. Aber er konnte damit natürlich, ohne zu lügen, nachher es auf sich nehmen, was sehr gut in die Figur passt. Also, ja. Da hat Rick sich auf jeden Fall sehr sinnvoll eingemischt.
Die besten Szenen haben sie uns da, glaube ich, auch angeblich vorenthalten, weil anscheinend Richard Dean Anderson ein paar Mal sehr gut improvisiert hat, dass er dringend aufs Klo muss.
Ja. Von Take zu Take hat er mehr rumgetribbelt und so.
Ich glaube, das, was wir in der Serie dann sehen, war der dritte Take, haben sie, glaube ich, gesagt.
Ja, der Pissdance haben sie, glaube ich, gesagt, oder?
Genau, er hat einen Pissdance gemacht, ja. Und von Take zu Take hat er den deutlicher gemacht.
Und sie betonten nochmal, dass es das fünfte Mal ist, dass sie jetzt eine Klo-Szene zeigen. Innerhalb der Staffel, glaube ich.
Ah, ich hatte das so verstanden, als hätten sie in den ersten 5 Folgen jeweils eine oder sowas. So im Sinne von, kommen noch welche.
Ja, genau.
Ah, ja.
Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, natürlich den eher, die die Audiokommentare gesehen oder gehört haben, aber Orlin ist in Carters Keller gestorben. Sie haben doch gesagt, das Close-Up, wenn er dann da liegt und dann aufsteigt, das wurde in dem Keller gedreht.
Ach so.
Ich wüsste nicht, woran man das hätte erkennen sollen, aber ja, ich meine, er liegt halt auf dem Boden, ist ein genau Close-Up, scheiß drauf. Kannst einen Boden erkennen oder so.
Und bei Jack ist es gleich der Auto wie in der Folge 2010.
Da haben sie irgendwie großen Truck etabliert. Nur da war irgendwie noch ein Camper gebaut.
Der war ja sinnvoll, da war ja kein Militär mehr.
Ah, ja.
Und wo wollte Tiag unbedingt hin?
Zu einem Ort, in dem Leute in Wackelpudding kämpfen.
Ich fand diesen Dialog so toll.
Ruf Daniel an.
O'Neill, ich habe von einem Ort gehört. Ja, ruf Daniel an. Da fahren wir zu dritt hin.
Ich glaube, der Punkt war mehr so.
Klischeehaft und klang nach so einem typischen Männerausflug.
Also mein erster Eindruck war auch dieses, also anders gesagt, in der deutschen Synchro klang es für mich so ein bisschen wie, oh, das kannst du mit Daniel machen. Im englischen Original hat es vom Tonfall eher sowas wie, oh, da musst du Daniel anrufen, das machen wir zu dritt. Ja. Bin ich sicher, wie es gemeint war.
Letzteres.
Es könnte beides sein. Aber im Englischen hat es eher so dieses, oh, da müssen wir Daniel mitnehmen, Vibe. Während es im Deutschen wirklich ein bisschen klang wie,
so kannst du,
ja?
Nee. Ja, ich habe auch gesagt, ich habe das auch so im Deutschen so verstanden wie, ruf Daniel an, der muss da mit.
Ja, wie gesagt, da war der Tonfall eher so, oh mein Gott, was ein Scheiß, ruf dafür lieber Daniel. So hatte ich das auch interpretiert. Und im Englischen eher so ein, da muss der mit. Das mache ich nicht alleine mit dir. Ja.
Ich habe von einem Wort gehört, an dem Menschen in Wackelpudding kämpfen. Ruf Daniel an.
Die große Frage ist, ja.
Und der das so mit.
Die wichtige Frage an der Stelle ist ja, möchte Tiag sich das angucken oder will er mitmachen?
Also sagen wir mal, seine Veranstaltungswahl ist nicht immer die beste. Das erfahren wir in Zukunft ja auch noch ein paar.
Ja, wenn er ins Kino geht, hat er manchmal wieder den Film ausmachen.
Ohne dass seine Identität auffliegt?
Ja, das wird wahrscheinlich die Schwierigkeit.
Deswegen hat er ja sein Kostüm angehabt.
Ja, aber in einem Wackelpudding kämpft, ganz ehrlich.
Der Hut ist schnell unten.
Ich denke jetzt eher an seine Jafar-Larve da unten, aber
da zieht er dann halt noch mal so 3 Lagen Mullbinde drum, wie er das sonst auch immer macht, wenn der Oberkörper frei ist. Dann passt das schon.
Na dann, wenn ihr meint. Bin nicht so ganz so sicher, aber
wie schaut's aus, Stefanie? Es gibt zu der Folge, während du noch drüber schaust mit den Notizen, es gibt zu der Folge 2 Blogbeiträge von Joseph Malozzi. Einen von 2021 und einen von 2023, wo er nochmal ein bisschen Concept Art veröffentlicht hat. Das werden wir natürlich wie immer in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch die schönen Bleistiftskizzen zu anschauen, zu dem, was in der Folge so an Alien Tech gezeigt wurde.
Wenn die in Carters Haus essen, nachdem sie die Pizza ignoriert haben, steht vor Eulin auf dem Tisch so ein Eisportionierer aus Aluminium, aber die haben nur Baguette auf dem Tisch.
Ja, Eulin wusste das vielleicht nur, wofür das ist und hat das dann halt mal mit hingestellt.
Baguette kann man auch im Eisportionierer schneiden. Einfach so rausfüllen. Wenn will, da ist ein Weg.
Und er trägt die ganze Zeit ein Haarteil.
Warum? Weil das kann.
Vielleicht haben seine Haare nicht gepasst zu dem, wie sie ihn darstellen wollten.
Falsche Haarfarbe.
Mal ob wir CGI machen können, jetzt kein Problem.
Ja, wobei, ich glaube, da wird die Budgetentscheidung doch Richtung zieht dieses Ding an, gedrückt eher, oder?
Vielleicht.
Ich glaube, so langsam kommen wir zum Schluss, wenn Stefanie schon so lange suchen muss, bis sie noch was findet, was sie noch nicht erwähnt hat.
Ich hätte auch noch Kommentare?
Ein paar.
Wir hatten ja in der letzten, ich mache einfach schon mal weiter, wenn dir noch was einfällt, wirf es einfach ein. Wir hatten ja letztens erwähnt, dass wir so ein paar Folgen voraus aufgenommen hatten, deswegen haben wir auch ein paar Kommentare gesammelt. Und die drei, die ich hier rausgesucht habe, wären zuerst Mira. Hallo Mira, du bist angekommen. Mira schreibt, oh nein, ich kann euch nicht mehr weiter bingen. Euer Podcast ist toll und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wir hatten dich ja mehrfach hier schon gefeatured mit, wo du gerade bist in deiner Reise durch unsere Podcast-Geschichte. Jetzt bist du angekommen. Das SG1.1-Schicksal finde ich jedes Mal wieder traurig. Ich hätte sie so gerne noch einmal gesehen. Sehr gerne auch noch einmal als A-Handlung, aber es hat nicht sollen sein. Dann haben wir einen Kommentar von Isador. Isador ist, ich weiß nicht, ob erst bei Folge 2, Staffel 4 oder halt dort den Kommentar hinterlassen. Da haben wir auf jeden Fall den nächsten Binger. Das ist immer wieder spannend, wenn dann die Kommentare plötzlich zu alten Folgen auftauchen. Ich höre euch jetzt gebinged seit 2 bis 3 Monaten. In der Tat. Ich habe bisher nicht kommentiert. In der Tat. In der Tat weiß ich von diesem Podcast seit circa 1,5 Jahren. Als ich den Stargate-Podcast entdeckte und ihr geplagt wurde, ich vermute, du meinst Podcast Sternentor, freut mich, dass das funktioniert, dass man sich hier gegenseitig besucht. Das machen wir inzwischen gar nicht mehr so häufig, aber am Anfang haben wir sehr häufig wechselseitig auf den jeweils anderen Podcast hingewiesen. Die beiden Kollegen von dem Sternentor-Podcast sind auch schon deutlich weiter als wir, weil die irgendwann auf wöchentliche Veröffentlichung umgestiegen sind. Deswegen sind die inzwischen auch schon bei Stargate Atlantis angekommen. Wir brauchen dafür noch ein bisschen länger. Genau. Ja, die Folge, bei der er oder sie gerade ist, ist die mit Odo, genau. Zur Folge, ihr tut euch schwer mit Unis Entscheidung. Jack hat gesagt, dass deren Einstellung Mist ist und brach die Beziehung ab und so weiter und so fort. Also du erklärst auf jeden Fall, du kannst verstehen, dass er Odo am Schluss dann halt draufgehen lassen, gegen die Iris rennen lassen im Zweifel. Müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, haben wir in der Folge schon ausführlich diskutiert, wie wir das sehen, in verschiedener Weise. Sehr, sehr schön, da den Kommentar nochmal zu sehen und ich habe ihn jetzt halt vor allem vorgelesen, weil es mich freut, dass du über die Werbung des Befreundinnenprojekts zu uns gekommen bist und ich die Gelegenheit mal nochmal nutzen wollte, um darauf hinzuweisen, dass es die natürlich auch gibt. Also wer jetzt hier nur uns hört, die haben etwas einen anderen Stil, die gehen da anders ran, die gehen szenenweise quasi durch die Folgen. Unser Konzept ist ja so ein bisschen eher, dass wir am Anfang schnell zusammenfassen, um was es geht und dann nur noch rumnörden.
Vollkommenes Chaos betreiben.
Genau. Die gehen eher Szene für Szene durch und erzählen währenddessen auch die Folge nach. Das ist ein sehr anderer Stil und da hat jeder so sein Favoriten und ich freue mich über alle, die sagen, ich höre euch einfach beide. Kann ich nachvollziehen, mache ich bei anderen Genres nämlich auch so. Diverseste Star Trek Podcasts hören, die über die gleiche Sache reden, aber unterschiedlich. Macht auch sehr viel Spaß, kann ich mir so vorstellen.
Ja.
Und dann mein Lieblingskommentar seit langem. Der liebe Nils. Hallo Nils. Schön. Ich bin immer noch sehr erfreut, dass du uns hörst. Das ist nämlich so ein Beispiel, den höre ich in anderen Podcasts sehr gerne.
Nicht nur du.
Mehrere von uns hören ihn gerne in anderen Star Trek-bezogenen Podcasts zum Beispiel.
Schöne Grüße an gestern, heute, übermorgen.
Genau, damit wir die auch noch mal wieder hier erwähnt haben. Immer gerne einer der besten Podcasts im deutschen Podcast-Sci-Fi-Realm, finde ich. wir hatten uns drüber unterhalten über verschiedene Folgentitel, die es haben könnte, wenn Apophis wieder vorkommt, weil es ja irgendwas mit der sowieso des Sonnengottes sein muss. Und er hat ein paar Ideen genannt. Moin zusammen, ihr habt nach Folgentiteln gefragt, hier meine Ideen. Und ich lese die jetzt alle vor, ich find's einfach grandios. Der Tod des Sonnengottes, jetzt erst recht. Der Tod des Sonnengottes, Reloaded. Der Tod des Sonnengottes, Resurrections. Der Tod des Sonnengottes, die erneute Rückkehr des Sonnengottes. Der Tod des Sonnengottes, der Sonnengott schlägt zurück. Super. Der Tod des Sonnengottes, der Tag der Abrechnung. Der Tod des Sonnengottes, Zukunft ist Vergangenheit. Der Tod des Sonnengottes im Tempel des Todes. Und der Sonnengott und der letzte Kreuzzug. Wer hier andere Anspielungen an bekannte Filme eventuell erkannt also haben mag.
Rein zufällig.
Ich habe, als ich das gelesen habe, wirklich mich kaputt gelacht. Vielen Dank, Nils. Die Sammlung hat hier für sehr viel Freude gesorgt. Er schreibt dann noch weiter. Vielen Dank für die tollen Folgen von euch. Macht weiter so. Viele Grüße, Nils. Wie du weißt, haben wir ja noch 5 Staffeln knapp vor uns, allein von SG1. Und wir haben nicht vor, aufzuhören so lange.
Nee, über die Schwelle sind wir drüber.
Genau, das ziehen wir jetzt durch bis zum bitteren Ende. So, wenn Stefanie nicht noch irgendwas gefunden hat, was sie sagen wollte. Sie hat noch was gefunden, was sie sagen wollte, natürlich.
Die Szene, wenn Jack auf die Toilette muss. Der Raum, in den er geht, da war irgendein Fuzzi drin gesessen.
Der
aber
Licht oder was macht. Ja. Also es war irgendwie ein Technikraum, der nur was mit Dreh-Backoffice zu tun hat, ne?
Mhm. Ja. Aber die Tür, die zur Toilette führt, die öffnet sich nur nach außen und hat so einen runden Türknauf, was beides gegen die American with Disabilities Act und gegen die örtliche und bundesstaatliche Brandschutzverordnung verstößt.
Das ist denen da im Berg egal.
Man muss sagen, obwohl das Verteidigungsministerium bestimmten Aspekten dieses Gesetzes nicht unterliegt, ist es verpflichtend, die örtlichen und staatlichen Brandschutzvorrichtungen einzuhalten. Hm.
Kann nur keiner prüfen, weil du brauchst eine militärische Sicherheitsfreigabe. Das hat der Prüfer.
Das ist auch eine gute Möglichkeit. Wir müssten hier mal so eine Brandschutzprüfung machen, so haben sie Freigabe. Nee, die beantrage ich gerade, die kriegen sie nicht.
So ungefähr wird's laufen.
Okay, dann kommen wir jetzt aber wirklich mal zum Ende.
Ja.
Wir hören uns in 14, bitte?
Genau, wir hören uns in 14 Tagen wieder und erfahren, wie es mit unseren 5 Leuten von SG1 weitergeht.
Genau, unser bekanntes 5-Personen-SG1-Team.
Ist zurück aus dem Urlaub und direkt mal wieder voll bei der Sache.
Genau, der 5. Mann werden wir besprechen. Im Englischen The Fifth Man, das ist überraschend. Auch mal. Genau. Bis dahin, macht's gut. Und viel Spaß. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr, zum Beispiel auf unserer Website www.chefrondhen.de, direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chefrondhen@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir Chefrondhen und bei Instagram chefrondhen.podcasts. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.